Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Hallo liebe Triathlon-Querbeet-Community. Schon sind wir wieder da, Episode 218. Und ich fühle mich heute komplett ungewohnt. Ihr wisst ja, 217 war was ganz Besonderes. Ihr konntet uns sehen. Und was ihr jetzt Gott sei Dank nicht sehen könnt, dass ich komplett ungeschminkt bin. Das heißt, ich mache heute Audio-Podcast und ich mache heute Audio-Podcast zusammen mit Michi. Und bevor wir weiterreden, begrüße ich erstmal ganz herzlich Michi. Hallo Michi, wie geht's dir?
Hallo Henning, ja, nach den, sagen wir mal, holprigen Start, denn ich hatte für den neuen Laptop, den ich ja hier habe, natürlich das Ding vergessen, wo man USB und so weiter reintut. Das ist ja von Apple mittlerweile total beschissen gemacht. An dieser Stelle schöne Grüße gehen raus an Apple. Dass man irgendwie so einen Port braucht, den ich natürlich zu Hause vergessen habe. Denn ich musste flüchten, weil wir heute eine neue Fritzbox kriegen. Und somit bin ich jetzt bei uns im Institut und nehme dort den Podcast auf. Also alles so ein bisschen, meine Frau musste mir entgegenfahren, damit ich pünktlich bin. Also alles so, wo ich echt schon wieder richtig die Krise gekriegt habe. Alles war vorbereitet. Und es hat doch nicht ganz geklappt.
Ja, dann glaube ich, um es mal vielleicht ein bisschen auch vorwegzunehmen oder in die Richtung zu gehen, was wir heute eigentlich machen wollen. Alle Sachen, die man ja im Kopf letztendlich bewusst entscheiden kann oder wie man damit umgeht, oder?
Ja, so als der Typ, der ich bin, so alles vorbereitet und schön auf Sicherheit, sicherheitsorientiert denkend. Da sind wir schon mitten im Thema. Henning, da hast du vollkommen recht, das geht echt mental an die Birne.
Und wenn du mental sagst, dann könnten wir ja mal über Elemente sprechen, die im Besonderen, ich sag mal, im Mentaltraining, ob das jetzt Sport im Allgemeinen oder wo man sonst all die Themen braucht, da könnten wir heute mal richtig drüber reden. Und ich weiß zwar, dass es für dich auch jetzt schon langsam mehr als nur eine gewohnte Umgebung ist, aber nichtsdestotrotz haben wir uns dazu natürlich mal einen Spezialisten geholt. Und damit wir die Community auch nicht länger auf die Folter spannen, begrüße ich ganz herzlich den Stefan Westbrook hier. Hallo Stefan.
Hallo in die Runde und hallo ans werte Publikum da draußen. Ja, vielen Dank, dass du mich auch in die Runde mit reinlässt. Freut mich.
Ja. Und nur mal vorweg, eigentlich dauert es viel länger, unser Intro. Aber du bist jetzt einer der Schnellsten, der hier reingekommen ist und weil wir es einfach auch gar nicht abwarten können, mit dir zu sprechen. Aber bevor wir da, ich sag mal, so richtig einsteigen, Stefan, vielleicht gibst du den Zuhörern der Community mal ein bisschen Einblick, mit wem sie es heute zu tun haben werden.
Ja, mit mir. Ich bin Stefan Westbrook. Ich bin Diplompsychologe, habe so ein kleines Institut in Hamburg. Das nennt sich dann DeepVelop, Institut für Sport und Psychologie. Und ich mache Mentaltraining, psychologische Begleitung, psychologische Betreuung, auch immer wieder ein bisschen Therapie. Jetzt mittlerweile seit 17 Jahren und das ist mein Job, das ist meine Passion. Ich bilde auch aus zum Sportmentaltrainer, das ist eine Coaching-Ausbildung. Und genau, mache ich mit meinem Partner und ja, das klappt ganz gut. Und darüber habe ich auch den Michael kennengelernt.
Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen. ihr kennt euch ja auch. Du hast ja gesagt über das Thema Sport und Mentalcoaching. Beide hätte ich gesagt, wollt ihr über eure Beziehung reden? Nee, das mache ich jetzt nicht. Die Frage stelle ich jetzt nicht.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe sie aber gehört, die Frage jetzt. Also dann können wir auch ein bisschen über unsere Beziehung reden.
Ja, gerne.
Ja, können wir machen, Stefan. Komm, hau raus.
Ja, aber ich kann anfangen. Also ich habe dich kennengelernt, weil du bei uns die Ausbildung gemacht hast. Und auch bevor du die Ausbildung angefangen hast, hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwie so ein 20-minütiges Kennenlerngespräch. Das bieten wir an. Da hat mich unsere Beziehung schon ein bisschen angebahnt, würde ich meinen. Und ich konnte schon ein bisschen ahnen, in welche Richtung dein Persönlichkeitstyp zum Beispiel geht. Das hat mir jetzt gerade auch schon, hast du ja gerade schon fast ein bisschen gespoilert, dass wenn du da mal was vergessen hast, dann ist das ganz schön ärgerlich. Und dann kommt ein bisschen Stress auf. Ich glaube, vergessen tut keiner gerne was. Und es geht dann immer wieder um den Umgang damit. Das ist, glaube ich, das auch eben, was Henning, was du meintest.
Ja.
Jetzt gehe ich mal wieder in Richtung Mentaltraining. Also es geht immer darum, wie bewerte ich Sachen? Ärgere ich mich oder gehe ich da entspannt dran oder was auch immer für Möglichkeiten es da gibt. Genau, da, Michael, da haben wir uns, ich finde, auch ganz gut verstanden, ganz gut ausgetauscht. Ich habe dich zwischendurch auch mal ein bisschen gecoacht. Dann hast du bei uns die Ausbildung gemacht, wo auch Selbsterfahrung mit dabei ist. Und ja, kannst du auch ein bisschen erzählen, wie du dann auch für dich die Ausbildung wahrgenommen hast, aufgenommen hast?
Also es war ja so, ich habe höre ja nicht nur den Triathlon Querbeet Podcast, sondern ich höre ja auch andere Podcasts, weil ich ja sehr viel auf dem Rad bin und ich denke immer, Radfahren und nichts tun im Kopf ist irgendwie eine scheiß Kombination. Man kann ja auch Radfahren und sich ein bisschen bilden, und bilden heißt immer so ein bisschen über vielleicht entweder Hörbücher oder irgendwas oder letztendlich aber auch über Podcasts. Und da habe ich einen Podcast gehört, den du mit Björn Gießmann aufgenommen hast. An dieser Stelle schöne Grüße an Björn. Und da hattest du so in den letzten Sätzen gesagt, irgendwann mal so, ach ja, und wir bieten ja auch wieder eine Sportmental-Ausbildung an, also eine Sportmental-Ausbildung an. Und insofern habe ich gedacht, naja, das ist ja bestimmt irgendwo in Frankfurt oder in München, wie auch immer. Und habe gedacht, na, und dann da immer hinfahren, ach da, das hattest du ja mit deinem Trainerschein immer, dass du nach Frankfurt fahren musst. Naja, und dann habe ich einfach mal zu Hause mich umgezogen, habe ich irgendwann das auch nicht vergessen. Einen Tag später habe ich dann geguckt, das Institut, ich habe es mir dann auch gemerkt, für was du arbeitest, die Firma sozusagen, nenne ich das jetzt einfach mal, natürlich auch Institut. Und dann habe ich das eingegeben, denke, ey, das ist ja in Hamburg, das gibt's ja gar nicht. Hamburg, das ist ja nicht weit entfernt von Mölln. Und so habe ich gedacht, so, jetzt ergreifst du erstmal den Strohhalm und sagst, das könntest du dir vorstellen. Und wie jeder vielleicht weiß, Sportmental, Trainer oder Ausbildung ist irgendwie keine geschützte Geschichte. Hilf mir, Stefan.
Ja.
Und das ist natürlich auch so, gibt es viele Sachen am Markt, die sehr hochpreisig sind und dann so Richtung Seminar, Chaka, du schaffst es, und wir sitzen alle im Kreis und klatschen unseren Namen, ja, und tanzen dann auch ein bisschen dazu und dann sind wir alle geil drauf und dann schaffen wir das. Und das ist nicht so mein Naturell entsprechend, und ich suchte halt etwas, was so ein bisschen auch wissenschaftlich fundiert war. Und nach dem Einlesen in die ganze Sache, wie ihr das angeht, das kommen wir vielleicht nachher nochmal, habe ich gehört, ey, das ist genau zwei Sachen. Es ist irgendwie, hat so ein bisschen wissenschaftlichen Ansatz, den man nachvollziehen kann. Teilweise natürlich auch in Studien belegt, da kannst du gerne gleich was zu sagen. Und auf der anderen Seite ist es in der Nähe. Und schon schwuppdiwupp habe ich gesagt, eins und eins gleich zwei, da mache ich mit. Und so haben wir uns kennengelernt, und ich freue mich auch total, dass ich das gemacht habe, weil ja, es ist für mich einzigartig, auch in der Gruppe. Du weißt ja Bescheid, wir sind ja so 10 Leute, und die sind mir auch alle ins Herz gewachsen, und ich denke, wir haben da eine ganze Menge bewegt, und für sich selber auf der einen Seite natürlich auch in der Ausbildung, wie auf der anderen Seite auch sehr viel erlernt. Sachen, die ich insgesamt vielleicht schon etwas so im Unterbewusstsein durch meine Arbeit mit Jugendlichen weiß, aber jetzt sind sie einfach nochmal irgendwie komplementiert, und darüber habe ich mich unheimlich gefreut. Und so haben wir uns kennengelernt. Das ist so meine Beziehung oder wie ich da hingekommen bin. Und Stefan, erzähl uns doch einfach mal auch, warum ihr da nicht so macht, Chaka, du schaffst es, und wir klatschen unseren Namen.
Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, also uns ist Wissenschaft auch wichtig, und dass es wissenschaftlich fundiert ist und entspricht ja auch deinem Persönlichkeitstyp, dass dir das auch wichtig ist. Ja. Und genau, mein Partner Christian Streckels, der, wir sind beide Diplompsychologen, er hat auch einen Doktor davor stehen und arbeitet auch an der Uni, bringt letztendlich immer wieder regelmäßig schöne neue Studien mit rein, die er entweder selbst durchgeführt hat oder gefunden hat oder seine Studenten für ihn, mit ihm gemacht haben. Und ja, da sind wir, glaube ich, relativ up to date. Und ja, ich finde dieses Bild ganz schön, dieses, ach, da sitzt man im Kreis und tanzt deinen Namen, nee, klatscht deinen Namen und sowas.
Klatscht deinen Namen, ja.
Ja, ja. Haben wir nicht gemacht.
Haben wir nicht gemacht.
Gar nicht so schlimm, naja, für Spaß beiseite. Ja, also ich habe mich von Beginn an meiner Sport-Mental-Trainer-Karriere, so nenne ich es mal, von Chaka distanziert, weil Chaka ist mir zu viel an der Oberfläche. Das ist eine schnelle Motivation. Das ist so das Klassische. Der Fußballtrainer, der schmeißt dann die Kiste Wasser durch die Gegend. Das funktioniert, ich glaube, einmal. Und Chaka funktioniert, vielleicht dann auch einmal. Und so, das kann über so eine Spaß-Chaka-Sache funktionieren. Das kann aber auch über eine Angst-Chaka-Sache funktionionieren. Und davon, ja, ach, ich weiß gar nicht, ob ich mich davon so distanzieren muss oder möchte oder sowas. Das ist einfach nicht mein oder unser Ding. Wir haben unser Institut ganz bewusst Deep Develop genannt. Kleine Wortspielerei im Sinne der Tiefenentwicklung. Weil wir wirklich aus der Tiefe kommen wollen und das, wir nehmen das Unbewusste mit, was auch immer das Unbewusste ist, das ist auch kein geschützter Begriff und das ist auch eine Definitionssache, was das Unbewusste ist, aber wir wollen so coachen, dass es einfach nachhaltig ist. Mhm. Und oder wir coachen da so, dass es nachhaltig ist, nachhaltig bleibt und deswegen sprechen wir auch immer wieder von Prozessen und eben nicht von den klaren Ergebniszielen, so da musst du hin, sondern im Prozess kann es auch mal sein, dass es Wellenbewegungen sind und wir uns stetig entwickeln. Und das ist unser Ansatz und der funktioniert. Da gehen die Sportler mit, ich nehme auch jetzt an, dann Michael, du als Teilnehmer der Ausbildung mit. Die Ausbildung ist auch so angelegt. Insgesamt war es für dich dann sogar über ein Jahr. Wir haben manchmal dann die Ausbildung auch ein bisschen kürzer gehalten. Dann ist sie aber trotzdem auch über ein halbes Jahr lang. So, also das ist, es geht uns auch darum, Coaches zu entwickeln und so ein Wochenendseminar und man trommelt und klatscht ein bisschen und sowas, da kann, glaube ich, auch keine nachhaltige Entwicklung der Persönlichkeit geschehen. So. Und ich entwickle mich auch jedes Mal weiter. Ich habe den Kurs jetzt 12, 13 Mal gemacht und für mich jedes Mal auch bereichern. Bin total gerne Dozent, weil ich von jedem Einzelnen, wie ich es auch von meinen einzelnen Klienten immer habe, dass ich da was mitnehme und im Kurs, ne, das eben die Gruppenkonstellation oder Gruppendynamik angesprochen, finde ich herausragend. In jedem Kurs macht immer richtig Bock. Ich habe heute auch, ne, wir nehmen am Freitag auf, gleich nochmal ein weiteres Modul. Freue mich total drauf. Die Gruppe kenne ich jetzt auch schon und stetiges Wachstum.
Ja, cool. Also du hast ja gesagt, ich fasse es mal für mich in der Form zusammen. Das, was ihr macht, ist am Endeffekt tiefe Nachhaltigkeit, Prozess anlegen, dabei lernen, wo auch immer die Reise dann hingeht. Und das andere Chakra, ich beschreibe es mal so, ist ja eher ein Impuls für eine gewisse Situation, für ein gewisses Event, jetzt gerade in der Kabine oder wo auch immer. Also du hast jetzt natürlich schon ein bisschen was gesagt, was ist das? Mal grundsätzlich eine ganz stupide Frage, für wen ist denn das eigentlich geeignet? Also ich sag's mal so, außer für Micha, der hat ja eine Ausbildung gemacht. Also ich sag's mal so, für wen ist Thema mental Coaching geeignet?
Also du meinst jetzt als Klient gesehen, wer das gebrauchen kann. Ja, ich persönlich lasse mich auch immer wieder mal coachen, weil ich das ein großer Freund von der Entwicklung bin. Und also deswegen würde ich es fast so banal halten, dass das Coaching, Mentaltraining, Mentalcoaching eigentlich für jeden sinnvoll sein kann. Also das Problemchen oder Herausforderung im Leben, im Alltag hat ja eigentlich jeder. Und ob das dann eine gemeinsame Reflexion ist oder ob jemand mit einem ganz klaren Anliegen, mit einem ganz klaren Ziel ankommt und man dann mit Gespräch oder auch mit anderen Mentaltechniken arbeitet, um dann irgendwo weiterzukommen, irgendwo hinzukommen. Ja, also irgendwie passt, kann jeder gebrauchen, kann die Gesellschaft gebrauchen, sage ich auch ganz gerne so. Ne? Wenn man sich in Gesellschaft irgendwas anguckt, dann habe ich das Gefühl, oh, da könnte man ein bisschen, der könnte oder ne, Politiker oder was auch immer, die können alle was gebrauchen.
Definitiv. Und ich muss auch sagen, wenn du das Jahr ansprichst, wir sind jetzt ja im Februar irgendwie ein Jahr dabei, also unsere Gruppe, muss ich sagen, auch da ist ein Prozess im Gange. Ich bin nicht mehr der, wo ich in die Tür reingekommen bin am Anfang. Und jetzt sagen wir mal, bildlich gesehen, gehe ich irgendwann im März aus der Tür raus, wenn wir fertig sind. Das ist jetzt ja noch bummelig 5, 6 Wochen. Dann bin ich schon in meiner Entwicklung völlig irgendwo anders. Das heißt, auch da muss man sagen, wenn man die Ausbildung mitmacht, kommt man in einen Prozess, kommt man in eine Entwicklung. Und vielleicht hat jeder ja irgendwelche kleine Altlasten, die er vielleicht an dieser Stelle auch selbst irgendwie mitentwickeln kann in eine positive Richtung. Und da hatte ich ja vorhin gesagt, wir waren da ein bisschen stehen geblieben, Stefan. Meine Sache ist einfach, der Community zu erklären, ja, wir sind ja noch eine Antwort nämlich schuldig, wir klatschen nicht unseren Namen, sondern da ist ja etwas hinter, ein Modell. Ja, wir nennen das mal ein Modell, eine Theorie hinter, und das ist die Psi-Theorie. Könntest du dazu mal was sagen? Weil wir haben schon ein bisschen angefangen. Mensch, Michael, ich habe dich kennengelernt als der und der Typ. Ich hau's einfach mal rein. Du bist ein SO2-Typ. Und der Henning ist ein SO3-Typ und jetzt sind wir in den Buchstaben. Und was bist du für ein Typ? Hauen wir auch noch mal einen raus, Stefan. Du bist ein?
SP4.
So, und jetzt weiß keiner, was sind denn das für komische Abkürzungen? Woher kommen die? Was ist das? Und ich glaube, genau dann merken vielleicht unsere Community, dass wir so, dass da auf jeden Fall dieser wissenschaftliche Ansatz da ist, denn die Psi-Theorie ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen.
Genau, die hat ein Professor Dr. Julius Kuhl in Osnabrück entwickelt oder weiterentwickelt. Die gab es schon so aus Ansätzen von Archetypen von C.G. Jung und dann wird das immer so weiterentwickelt, so ich würde sagen in den letzten 100 Jahren. Und ja, ich will mal dazu sagen, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstheorien, unterschiedliche Persönlichkeitstests. Ich habe einige kennengelernt. Ich arbeite mit dieser Theorie am liebsten oder auch mit diesem Persönlichkeitstest, der dahinter steckt, weil der für mich am griffigsten ist, der ist am leichtesten handhabbar. Und das ist auch sowas, was ich von, so, wenn ich Julius Kuhl so einigermaßen jetzt zitiere, der, als er die entwickelt hat, ich glaube 2001 hat er die, ich sag mal, zu Ende entwickelt, sodass er die auf den Markt geschmissen hat. Und er hat das so bezeichnet, dass also Persönlichkeitstheorien und sowas, das gab es halt vorher schon auch schon mal und es wurde viel dann auch ja, in unterschiedlichen Bereichen angewandt, viel in der Wissenschaft oder dann auch in Richtung Pathologie und Diagnostik und sowas und natürlich auch in der Wirtschaft, da hieß es dann, oder heißt Profiling und der Julius Kuhl hat das mal so gesagt, dass als er diese Theorie auf den Markt geschmissen hat, dass die Leute aus der Wirtschaft ihm dieses Ding aus der Hand gerissen hätten, weil das so schön praktisch sei und man da so schön mitarbeiten kann. Mitarbeiten bedeutet dann für mich auch immer wieder, ne, PSI heißt Persönlichkeitssystem-Interaktion-Theorie. Ich finde es eigentlich ein bisschen sperrig, den Begriff dafür, dass es darum geht, dass wir unterschiedliche Persönlichkeitsdimensionen, Anteile in uns haben und wir die, ja, ich sag mal, entwickeln können oder miteinander in Interaktion bringen können. Ne? Man bewegt sich dazwischen. Wenn wir uns gut dazwischen bewegen, sind wir ausbalanciert. Wenn wir irgendwo so ein bisschen rechts, links, oben, unten sind, dann könnten wir so ein bisschen in Schieflage geraten. Und genau, mit der Theorie arbeite ich total gerne. Ich gehe da jetzt mal in Inhalte rein, ne, oder?
Das, ja, genau. Also, ja, also du hast ja
vielleicht
gesagt...
Vielleicht, dass ich sag mal, die Community vorstellen kann, was ist denn das jetzt für ein Test?
Ja. Genau, das ist der Test an sich, weil wir wollen ja, wir gehen ja nicht los und sagen zu einer Frau oder einem Mann auf der Straße, du bist jetzt ein AP3-Typ. Und dabei sagen alle, das ist schön.
Mach selten.
Genau. Also, ne? Das heißt, da ist ja dahinter ein Test, den haben Henning und ich ja auch gemacht. Und der dauert so 8 bis 10 Minuten, je nachdem, wie schnell man ist. Und da muss man Dinge machen, wo ich gedacht habe, okay, warum wollen sie jetzt, dass du irgendwelche Formen verschiebst und wann ist das jetzt gleich die Farbe? Da habe ich gedacht, okay, dann macht man das und wundert sich ein bisschen, drückt auf Enter, dann bekommt man innerhalb von einer relativ kurzen Zeit eine Auswertung per Mail zugeschickt und dann liest man sich das Persönlichkeitsprofil durch und ich bin fast umgefallen. 98% von 100% haben gestimmt bei mir. 2% fand ich ein bisschen schwammig, wo ich sagte, aber man muss sich mal vorstellen, 8 bis 10 Minuten einen Test und dann bekommt man eine Beschreibung seiner Person, seiner Handlungsanweisung, seines Denkens und so weiter und das geht auf 98% bei mir hin und denke, das ist nicht normal. Henning, wie war es bei dir? Wie war deckungsgleich war das bei dir?
Also die Prozente habe ich schnell im Kopf, aber ich finde es immer faszinierend, wenn du Fragen gestellt bekommst und es waren ja nicht so viele Fragen in diesen 8 Minuten und du darfst antworten, was mir gefällt, in Bildern, also das war so faszinierend, du kriegst eine einfache Frage, dann schiebst du eine Form, machst was mit einer Farbe.
Genau.
Und dann kommt ein Text raus hinten, wo 2, 3 Seiten erklärt ist, wer du eigentlich bist und du sagst, ja, das stimmt. Das war für mich eigentlich nicht vorstellbar.
Für mich auch nicht.
Aufgrund dieser kurzen Interaktion in diesem Test, dass sowas rauskommt. Ich sag's mal so, es war für mich nicht vorstellbar.
Nee, für mich auch nicht, bis heute nicht.
Zauberei, sag ich.
Ja.
Oder Wissenschaft. Ich lege mich auf Wissenschaft fest.
Ja.
Es ist ein visueller Test, weil wir visuelle Menschen sind.
Ja.
Oder visuelle Wesen oder visuelle Tiere, könnte man eigentlich sagen. So, wir machen ganz viel mit den Augen und entscheiden und können wahnsinnig viel mit den Augen aufnehmen. Mit den Ohren auch, mit den Augen nehmen wir mehr wahr. Mhm. Und mit den Augen entscheiden wir mehr. Wie jetzt links, gehe ich rechts, finde ich das schön, finde ich das nicht schön. Und so ist der Test aufgebaut, dass Entscheidungen getroffen werden. Gefällt mir das besser? Habe ich das eher so gesehen oder eher so gesehen? Und das ja, hat in dem Sinne zur Folge, dass wenn diese Entscheidungen dann in diesem Test gemessen werden, dass wir darauf dann oder daraus dann schließen können, wie der Mensch auch im Alltag seine Entscheidungen trifft. Und das so, ne, die Psychologie
Genau.
ist die Lehre vom Verhalten und vom Erleben. Und ich erlebe irgendwelche Reize und verhalte mich dementsprechend. Das heißt, ich entscheide mich. Und ich spoiler mal so ein ganz klein bisschen, auch in Richtung, ja, introvertierte Menschen, die holen dann mehr Energie aus sich selbst heraus, dadurch, dass sie innere Bilder haben und vielleicht interpretieren, ah, das führt zu dem und sowas. Das ist eine Entscheidung. Oder ich bin als Extrovertierter, ah, das ist ein Reiz, zack, da gehe ich sofort mit. So in die Richtung, ich glaube, das spoilere ich noch nicht zu viel, aber so in die Richtung, ja, kommt der Test zu seinen Ergebnissen. Und eine Ebene ist dann auch Extraversion, Introversion. So. Woher beziehe ich meine Energie? Das finde ich ja immer ganz, ganz, ganz griffig. Ja, generiere ich meine psychische Energie aus mir selbst heraus oder brauche ich andere dazu? Umweltreize.
Außen, und von außen,
Irgendwas
genau.
von außen. So, und das ist ein Persönlichkeitsunterschied. Und das kann mit 5 anderen Dimensionen wunderbar gemessen werden in so einem visuellen Test. Noch dazu, das ist ein impliziter Persönlichkeitstest. Vielleicht einmal zur Unterscheidung. Implizit heißt auf das Unbewusste greifend. Ein expliziter Test, das wären dann klare Fragen. Ich habe das früher mal so auch so gelernt, wenn auch ein Profiling oder wenn man so Einstellungstests macht oder sowas. Und dann kommt die Frage, ja, wenn Sie eine Aufgabe anfangen, machen Sie die dann auf jeden Fall immer zu Ende? Oder wie groß ist die Tendenz, die Aufgabe erstmal zu schieben, beiseite zu machen und irgendwann später weiterzumachen? Ja, wenn ich den Job haben möchte, was kreuze ich denn dann da an?
Ja, klar.
Ist ja klar. Es kreuzt mir nicht, oh, ach, zwischendurch bin ich ein bisschen faul, dann lege ich es mal unter das Kopfkissen. Und gleichzeitig ist das eine Persönlichkeitseigenschaft, die total wertvoll ist. Weil, wenn man Sachen direkt zu Ende macht, kann es sein, dass man vielleicht, ich sag mal, vielleicht ein bisschen zu schnell ist oder keine Fehler machen möchte oder
Dinge übersieht.
Dinge übersieht, weil man im Kopf hat, ich muss sie ja zu Ende machen. Man ist eher so in der Ergebnis-Zielorientierung als in der Prozessorientierung. Wenn ich dann aber die Persönlichkeitseigenschaft habe, ach, zwischendurch lege ich es mal beiseite, dann putze ich erstmal das Fenster. Und dann schlafe ich erstmal eine halbe Stunde und sowas. Dann kann natürlich so eine Persönlichkeitseigenschaft oder eine Dimension, die Kreativität auch mit ins Spiel kommen. Ich spoilere jetzt mal ein bisschen, der SP4-Typ, der hat ein niedriges Sicherheitsbedürfnis. Mir tut es manchmal total gut, dass ich, wenn ich Aufgaben mache, zwischendurch auch mal aufstehe, mich ein bisschen bewege und wirklich, wenn jetzt, Ergebnis egal. Ich brauche irgendwie einen anderen Fokus oder sowas. Mir tut das unfassbar gut. Einmal aus den Situationen oder aus den Prozessen auszutreten, was anderes zu machen, um dann wieder reinzukommen. Und dann merke ich so, wow, irgendwas ist ein bisschen anders. Und dann merke ich, ah ja, irgendwie was Kreatives ist bei mir angesteuert worden.
Und da
Und
hast du
nochmal.
natürlich recht, dass wir, also wenn du da das hast, also S, P und O und so, also vielleicht sollten wir doch einfach mal so ein bisschen chronologisch vorgehen, dass wenn jemand das jetzt draußen jetzt hört, unsere Folge, dass er vielleicht einordnen kann, was ein SO3 oder ein SO2 oder ein AP3-Typ ist, wozu AP und die 3 steht. Dass man das mal versteht, was der Test ausspuckt, der ja eine hohe Konkurrenz zur eigenen Persönlichkeit hat, wenn man das sich durchliest. Und Henning hat das ja schon gesagt. Also es gibt, wir fangen ja mal an, erstmal den S-Typ, den A-Typ, den O-Typ und den P-Typ. Und jeder hat seine Charaktereigenschaften dazu, oder Stefan?
Ja, unbedingt. Und ich als Dozent bin ja fast geneigt, dass wir das ein bisschen im Dialog machen. Michael, du hast das ja jetzt fast schon ja bist das mitgegangen und mitgeschwungen und so. Und jetzt machen wir jetzt kein Frage-Antwort-Spiel oder können ein bisschen Ping-Pong spielen.
Ja,
Ein
cool.
S-Typ ist genau. Und was ist er noch?
Sieht einzelne Bäume.
Und nicht den Wald.
Ist realistisch.
Ist diszipliniert.
Mit beiden Beinen auf der Erde.
Schön, jetzt ist ein Realist. Danke für den.
Also ist, wie soll ich sagen, er ist sehr datenorientiert auch.
Und macht gern eins nach dem anderen.
Also würde sich nicht hinlegen und schlafen. Vom S-Typ nur.
Ja, nur vom S-Typ, ja, vielleicht nicht. Dieses Hinlegen und Schlafen und Kreativitätsentwickeln ist noch auch noch eher eine andere Dimension. Das ist das Sicherheitsbedürfnis oder hoch oder niedrig. Kommen wir gleich zu. Vielleicht gucken wir, ob wir da hinkommen, weil es ist eine komplexe Theorie. Du wirst sie auch nicht innerhalb von einer Stunde verstanden haben. Und jetzt, wenn wir hier so darüber sprechen, möchte ich auch gar nicht irgendwie verlangen, dass das alle so in die Tiefe checken. Das ist ein bisschen, wir teasern das mal an. Ich nehme nochmal meine Worte dazu. Danke fürs Ping-Pong, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schönes Unentschieden war's.
Ja, aber es ist ja mein Typ ist, der kann ihm ein bisschen was zu sagen.
Und zu einem anderen Typen kannst du auch was sagen. Ich habe immer so ein Bild, das ist so das eins nach dem anderen Machende, ist wie so eine Perlenkette, der in dem S-Anteil, hat man jede Perle ist eine Aufgabe und man geht so Stück für Stück weiter. Das heißt, die Schnur ist dazwischen und die Schnur bietet natürlich auch Struktur. Da kann man nicht springen. Und das ist der S-Typ. Und der A-Typ, das ist mehr das Intuitive, mehr das Chancenorientierte, da fehlt eben die Schnur bei diesem Perl.
Sehr schön, sehr schön.
Und der springt einfach. Der springt einfach, ja, einfach von A nach C und wieder zurück. Auf X oder wo auch irgendwas was zurück ist.
Die Abstände sind auch nicht gleich zwischen den Kugeln.
Bestimmt nicht, genau. Und finde ich ganz schön, weil du als S-Typ, du hast ein starkes S, für dich ist sogar noch wichtig, dass die Abstände gleich sind zwischen den Kugeln. Mit einem, der nicht so hohes S hat und ein bisschen A drin, ne? Man hat ja immer irgendwie alles. So, dann ist es erstmal wichtig, dass da die Schnur zwischen ist und die Reihenfolge passt, aber dann die Abstände. Na ja, gut. So. Vielleicht nochmal. Jetzt springe ich ein bisschen aus meinem S-Typ raus und möchte mal vermitteln, dass wenn wir von den unterschiedlichen Dimensionen sprechen, wir Menschen haben alle Dimensionen. Das hat mein guter Freund von mir gesagt, hey Stefan, du kannst mich doch nicht in eine Schublade stecken, ich bin eine Kommode. Das fand ich so herrlich.
Ja, das stimmt.
Und ein so schönes Bild. Und in dieser Kommode ist es dann aber vielleicht so, dass die eine Schublade der unten links, die knarzt ein bisschen und die benutze ich gar nicht so gerne. Das ist auch ein bisschen anstrengend. Und irgendwie, in meinem Leben habe ich gelernt, die ist es nicht. Und dennoch ist da ja irgendwas drin und dennoch kann man die benutzen. Und jetzt, so übergeordnet, Coaching dient natürlich dem, dass wir unsere Stärken stärken. Dass wir checken, alles klar, ich habe hier diesen S-Anteil, den kann ich richtig, richtig gut. Und das nacheinander gehen quasi, das ist so richtig in mir und dann auch richtig reinvoll ist in mir. Das zu stärken, macht Coaching. Und dann natürlich auch auf die Herausforderung zu gucken, was ist denn da unten links und sowas. Ich interpretiere jetzt mal, dass ich dein Stirnrunzeln so betrachte, Michael, dass ich noch mehr in die Reihenfolge oder in Struktur reinkommen soll. Das stimmt, dann sag nichts.
Wir springen ein kleines bisschen zurück, weil ich mich am Anfang ja aufgeregt habe, liebe Community, dass mein MacBook keinen Anschluss hat, wo du den richtigen USB-A oder wie die auch heißen, reintun kannst. Ich dann wieder, obwohl ich es geplant hatte, gestern Abend die Tasche gepackt habe, ich vergessen habe, dieses Ding mitzunehmen. Und da seht ihr, da ich ein S-Typ bin und ich gerne strukturiert nach vorne gehe, bringt mich das ein kleines bisschen, nur dass ihr es einfach mal versteht, diese kleine Situation aus dem Gleichgewicht und ich reg mich auf über mich selber, dass ich sage, ey, was für ein Fuck. Komm in Stress und wäre ich vielleicht eher ein A-Typ, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich sage, okay, ich fahre noch mal nach Hause, müssen die halt 5 Minuten warten.
Werbeblock-Alarm.
Ein herzliches Dankeschön an unseren Partner Skinfit, der unseren Podcast unterstützt. Eure Marke für hochwertige, funktionelle Sportbekleidung, die euch bei jedem Training und Wettkampf zur Seite steht.
Moin Michi, hast du schon mal drüber nachgedacht, woraus echte Athleten gemacht sind?
Na klar, Schweiß, Tränen und die Hoffnung, dass der Wettkampf schneller vorbei ist als der ISO-Getränkevorrat, oder?
Hört's gut an, na dran. Aber laut Skinfit gibt's da noch was ganz anderes. Den Stoff, aus dem Athleten gemacht sind.
Ah, ich sehe schon. Jetzt wird's poetisch, lieber Henning. Hau raus.
Stell dir vor, Skinfit wurde auf einem Dachboden gegründet, wie die besten Rockbands, nur mit mehr Funktionswäsche. Heute sind sie eine der führenden Marken für Sportbekleidung, die nicht nur schick aussieht, sondern echte Höchstleistung bringt.
Ja klar, Höchstleistung klingt nach Marketing. Was haben die denn wirklich drauf, Henning?
Also zum Beispiel den Streamliner Bullet 3 Suite. Damit hat Rico Bogen 2023 den Weltmeistertitel auf der 70-3-Distanz geholt. Und das Ding wurde nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Windkanal getestet.
Im Windkanal? Also wenn meine Schwimmeinheiten so windig wären wie meine Radeinfahrten hier in Schleswig-Holstein, na dann würde ich auch einen besseren Anzug brauchen.
Genau, das macht Skinfit ja auch so besonders. Die testen ihre Sachen gnadenlos und nicht nur durch die Pros, nein, auch durch ihre eigenen Mitarbeiterinnen. Deren Fotografin Steffi hat zum Beispiel beim Ironman Barcelona mal eben die schnellste Schwimm- und Radzeit hingelegt.
Okay, das nenne ich mal wirklich einen Einsatz. Die machen also nicht nur Triathlon-Werbung, die leben das wirklich?
Absolut. Und das Beste, mit dem Skinfit Modularius-System bist du für alles gewappnet. Sommerhitze, Winterkälte und wenn das Wetter sich nicht entscheiden kann. Alles passt zusammen, hält dich auf 37 Grad und gibt dir das Gefühl, dass du den Wettkampf rockst.
Also praktisch wie ein System-Upgrade für meinen Körper. Jetzt fehlt nur noch der Button für schneller laufen, schneller schwimmen und schneller Radfahren.
Ja, naja, wenn sie den entwickeln, sage ich dir aber Bescheid. Bis dahin, Skinfit sorgt zumindest dafür, dass du dich voll auf dich konzentrieren kannst.
Und damit sagen wir Danke an unseren Presenter Skinfit. Hautnah auf dem Gipfel und beim Zieleinlauf. Danke, dass ihr uns begleitet.
Hautnah
auf dem Gipfel
beim Zieleinlauf.
Wir von TQ
sind auf Skinfit.
Und das war's auch schon. Werbeende.
Oder, ach, jetzt komme ich mehr so vielleicht auch in den Pianteil rein. Oder du konntest deine Frau nochmal sehen und konntest ihr den Bussi geben.
Genau, aber daran also denke ich nicht.
Also der S-Typ, der sieht eher die Probleme und Fehler. Und der A-Typ, der sieht eher die Chancen und Möglichkeiten. Genau. Nur A kann aber auch natürlich Stress machen. Wenn man nur Chancen und Möglichkeiten sieht, kommt man vielleicht auch nicht so richtig zum Ende von Aufgaben.
Ins Handeln.
Da ist schon Handeln, steckt schon drin, aber es kann vielleicht auch ein bisschen fahrig sein. Man handelt zu viel, hat zu viele Hochzeiten auf einmal. Und dann im Coaching, kann das eine wunderschöne Möglichkeit sein, auch dann als starker S-Typ, ich sag mal, auch so ein bisschen liebevoll den A-Typen in sich zu entdecken. Im Coaching, wenn das jetzt ein Thema wäre, ach Mann, jetzt habe ich mich so geärgert, dass ich diesen Adapter da vergessen habe und sowas. Das könnte ja wirklich eine Möglichkeit sein, dass du dann dich dahin coachst, dann die Chance zu sehen, ach Gottchen, ist halt so, dann nutze ich das für mich, wie ich kann, nämlich, ach, dann gebe ich meiner Frau nochmal einen Kuss. Und in dem Moment ist sofort der Ärger oder das Verhärmte darin, ach Mann, das kann doch nicht sein. Ist sofort ein bisschen gelockerter und leichter. Und vielleicht auch nochmal so eine andere Ebene drin. Coaching soll doch immer Spaß machen. Humor ist ein wunderbarer Begleiter im Coaching. Wenn wir das hinbekommen, dann kommt halt eben auch Leichtigkeit rein. Und die Herausforderungen, die sind ja manchmal so schwer im Alltag. Aber wenn dann ein bisschen Leichtigkeit nur reinkommt, weil es kann ja auch ein bisschen lustig sein, wird sofort alles ein fast schon ein bisschen schöner im Prozess. Ich gehe mal weiter mit den einzelnen Dimensionen. Ich würde es ganz gerne so für euch beide und natürlich für die werte Hörerschaft auch so mal visualisieren. Das ist wie eine 4 auf dem Würfel. Wenn man sich eine 4 auf dem Würfel vorstellt, dann hat man da nämlich 4 Kreise. Oder, Michael? Du weißt, du kannst das so genau wahrnehmen und so. Das ist mal 4 ist 4, oder? Das würde ich jetzt mal so meinen. Ja, und dann hat man 2 unten und 2 oben. Im ersten Moment ja, ne? Oder 2 plus 2, könnte man auch sagen. Würde auch passen. Nämlich man hat 2 unten und 2 oben.
Oder 2 links und 2 rechts.
Exakt. Sehr gut. Ich würde mich jetzt aber einmal, weil es für die Erklärung der Theorie ein bisschen einfacher ist, darauf beziehen, dass wir 2 unten haben, 2 oben haben. Weil bei den 2 unteren, da ist nämlich dann rechts unten das S und links unten das A. Das S hatten wir gerade schon und das A hatten wir gerade schon. Von den 4 Buchstaben, die da drin sind. Oben rechts ist ein P, oben links ist ein O. Komme ich gleich zu. Ich würde ganz gerne erstmal so nochmal die Unterscheidung von S und A hinbekommen oder vielleicht auch nochmal übergeordnet. Die unteren beiden Ebenen sind Wahrnehmungs- und Handlungsebenen. Kurz mal sacken lassen. Mhm. Wenn ich was wahrnehme und wenn ich etwas handle, dann bin ich in der Interaktion mit der Außenwelt. Ich gehe mit mir ins Draußen. Mit dem S-Anteil und mit dem A-Anteil. Dem Wahr, dass ich da jetzt ein Fenster aufmachen kann und dann kann ich da hingehen und dann das Fenster aufmachen und dann habe ich gehandelt. So, das kann ich einmal spezifisch machen, das ist der S-Anteil, oder automatisch, das ist der A-Anteil. Spezifisch mit meinen 5 Sinnen mache ich ganz genau, das war dieses eins nach dem anderen, jeder einzelne Schritt bis dahin zum Fenster und so. Oder vielleicht auch nochmal anders betrachtet, mit meinem S-Anteil ganz genau nehme ich jetzt wahr, dass mir warm ist. Deswegen will ich das Fenster aufmachen. Wenn ich das ganz genau wahrnehme mit meinen 5 Sinnen, dann kann ich ganz genau mit meinen 5 Sinnen wahrnehmen, warum mir denn warm ist. Ich kann das riechen vielleicht, weil ich ein bisschen schwitze. Oder ich kann das sehen, ich habe Schweißflecken unter den Achseln. Oder ich kann es hören, dass die Heizung nicht bollert oder zu doll bollert vielmehr. Und ich kann es fühlen, mir ist kalt. Welchen Sinn gibt es noch? Ich hatte, glaube ich, gerade nur vier.
Riechen?
Riechen. Nee, Riechen habe ich, glaube ich, gesagt.
So, ja, riechen, genau.
Sehen, hören, hören, fühlen, riechen, fühlen. Schmecken. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ne? Vielleicht kann man so ein bisschen schmecken, wenn man, dann denke ich an meine Haut, merke ich, Heizungslust, irgendwie sowas, ne? Schmeckt man, riecht man, spürt man und sowas. Das, so genau macht man es ja nicht. Wenn man jetzt wahrnimmt, wenn ich jetzt wahrnehme, dass mir warm ist, so genau mache ich es ja eigentlich nicht im Messanteil. Aber man könnte es. Wenn man ganz, ganz doll mit dem Essanteil, dann macht man es so. Oder mit dem A-Anteil, irgendwas ist warm, zack, Fenster auf. Irgendwas
nachdenken.
Gar nicht so nachdenken. Mhm. Und das ist mehr, im A-Anteil steckt noch ein bisschen mehr Handlungsorientierung drin, beziehungsweise da ist man ein bisschen schneller im Handeln. Mit dem S ist man genau und langsam oder langsamer. Mit dem A-Anteil ist man schnell und macht vielleicht auch Fehler. Mhm. Sind aber auch nicht so schlimm. Der S-Anteil ist geneigt, keine Fehler zu machen, der A-Anteil ist so chancenorientiert. Ja, macht das Sinn für euch? So, absolut, die absolut. Erklärung, die Unterscheidung von S zu A. Und beides sind eben Wahrnehmungs- und Handlungsdimensionen. Bei beiden bin ich so draußen. Das finde ich immer so wichtig, weil das erklärt die Theorie nochmal auf einer anderen Ebene, dass wir mit diesen beiden Dimensionen, mit den unteren, bei der 4, mit den unteren beiden Kolan, so Bombs nach draußen gehen. Und dann gibt es die höher kognitiven Ebenen, die sind dann auf der 4 die oberen beiden. Rechts oben ist ein P, persönliche Informationsverarbeitung und objektive Informationsverarbeitung. Verarbeitung heißt, da bin ich im Drinnen. Wenn ich etwas verarbeite, dann mache ich immer die Augen zu, ich sinniere, ich denke mit dem O-Anteil und ich fühle mit dem P-Anteil. Rechts oben das P, links oben das O. So, und in der persönlichen Informationsverarbeitung rechts oben, das ist so was Subjektives, da zeige ich auf mein Herz,
ja.
Da fühle ich, da habe ich auch Körperkontakt. Da nehme ich in den Arm, da bin ich in einem Wir-Gefühl, da habe ich Vertrauen, da ist mein ganzer Erfahrungsschatz drin. Da frage ich mich nicht so, ja, ist das richtig, sondern wie fühlt sich's an? Ist das richtig? Ist das vernünftig oder sowas? Das mache ich eher mit dem O-Anteil. Der ist dann links oben. Das ist die objektive.
Der Kopf entscheidet da so.
Da Kopf, Ratio, Planung, Analyse,
genau.
Strategisches Denken und sowas, das ist in dem O-Anteil. In dem P-Anteil ist mehr so, oder der O-Anteil ist so geradlinig, ne, da zeige ich mal so, ne, gerade nach vorne, und beim P ist so ein bisschen Schlangenlinien. Da geht man Schlangenlinien durchs Leben. Und da passt eigentlich so ein Ausdruck dazu, der O-Typ, das ist der Jäger von Zielen, und der P-Typ ist der Sammler von Erfahrungen.
Absolut.
Beide kommen zum Ziel. Der O-Typ vielleicht schneller, hat aber vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung gemacht, hat aber einen dicken, fetten Haken dran, zack, Ziel erreicht. Der P-Typ kommt ein bisschen langsamer, ein bisschen gemächlicher vielleicht zum Ziel, hat aber dann so ein, boah, das habe ich alles erlebt.
Und der hat ja auch mehr, entscheidet ja im Herzen, der P-Typ, also du bist ja ein SP-Typ.
Ja.
Du hast das S, wenn wir das mal, und Henning ist ein S-Typ, ich bin ein S-Typ, wir sind zu dritt jetzt am Mikrofon über S.
Ja.
Aber wir, Henning und ich glaube, Henning, wir beide finden uns da sehr stark wieder, den O-Typ, SO. Wir können analysieren, wir haben langfristigen Blick auf Projekte, die wir auch zusammen machen und ich sag mal auch so, wie wir unser Training angehen, strukturell, zielorientiert. Und du, Stefan, hast es zwar auch, aber
ich hab's nicht.
Du hast es auch insofern, dass du sagst, ich entscheide im Herzen und mach so links-rechts Kurven und biegst auch mal ab, aber trotzdem kommst du ja auch zum Ziel.
Genau. Ich habe auch einen O-Anteil relativ stark ausgeprägt und den merke ich auch immer wieder, dass ich dann auch so langfristige Ziele mir setze. Setzen tue ich mir die gar nicht, aber dass ich so das Langfristige in den Projekten sehe und mich dann aber immer wieder mehr auf mein Gefühl verlasse, wie fühlt es sich denn gerade an? Mhm. Und dadurch, ich sag mal, mehr in der Gegenwart bin, wenn ich in meinem P-Anteil bin, bin ich mehr in der Gegenwart. Wenn ich in meinem O-Anteil bin, bin ich ein bisschen mehr in der Zukunft.
Mhm.
Ne, weil die Zielerreichung, die ist halt, da will ich hin. Ne, beim Triathlon ist ja ganz klar, da will man irgendwann die Ziellinie durchschreiten oder will das Training gut haben oder will so und so viel Watt getreten haben oder ne, quasi permanent. Und das ist ein ganz klares Ziel. Und wie man da hinkommt, da bin ich ein großer Freund davon, dass das auch zur Persönlichkeit passen sollte. Ich kenne viele P-Typen, die sich immer wieder auch klare Ziele setzen und dann irgendwie strugglen. und irgendwie merken, und irgendwie funktioniert es nicht und dann anfangen zu hadern. Und im Coaching geht es dann ja viel darum, den eigenen Persönlichkeitstypen so zu verstehen, dass dann das Training, die Maßnahmen, das Verhalten gut dazu passt. Weil, dann sind wir zufriedener, sind wir ausgeglichener, fühlen uns wohler, wenn unser Verhalten zu unserer Persönlichkeit passt.
Also können wir ja noch einmal kurz zusammenfassen. Ich bin immer ein Mensch, der sehr gerne zusammenfasst. Du hast vorne entweder ein S-Buchstabe oder ein A-Buchstabe. Und der zweite Buchstabe, liebe Community, ist entweder ein O oder ein P. Und daraus ergibt sich natürlich eine Kombination von vier Typen, S-O-S-P, klar, S-O-S-P. Und dann kommt das AO oder AP. Also das sind so die Sachen, warum wir jetzt darüber sprechen, zumindest über die ersten beiden Buchstaben in dieser Kategorie des Persönlichkeitstestes. Und Stefan, könntest du denn mal sagen, wenn so Schlagworte, wenn du ein SO-Typ bist, wenn du ein SP-Typ bist und ein AO und ein AP, was da so für Adjektive der Persönlichkeitsbeschreibung, dass wenn jemand jetzt das so hört, denkt, ha, das könnte ich ja sein, ich bin der und der so ein bisschen. Könnt ihr das hinkriegen?
Vielen Dank fürs weitere Aufrechterhalten der Struktur. Ich dachte, ich erzähle noch ein bisschen, aber du hast ja einen klaren Plan, finde ich gut.
Habe ich klar.
Genau, ich hätte jetzt noch ein bisschen erzählt, so links, rechts, ach, und dann ist das noch da, okay, und das und oh, aber du hast ja recht.
Scheiße. Also, das ist jetzt, liebe Community, so es macht wirklich mit Stefan Spaß zu arbeiten.
Ja, so in der Beobachterrolle, die ich ja ab und zu jetzt einnehme und am Dialog nehme ich ja nicht teil, ist es klasse, weil hier wird uns jetzt gerade ein konkretes Beispiel vermittelt, wenn Leute unterschiedlich denken und handeln, ja?
Absolut,
ja. Und absolut. Ich habe, wenn ich jetzt die Situation einfach mal nutze und stelle mir vor, du hast ja auch vorhin gesagt, Stefan, ja, der eine geht geradeaus, ist vielleicht ein bisschen schneller, macht den Haken, der andere macht so Wellen rechts, links. Dann hast du das Thema Triathlon gesagt. Ja, im Triathlon fährt man eigentlich auch geradeaus. Also ein ganz blödes Beispiel, was ich jetzt bringe. Ja. Und jetzt habe ich jetzt nämlich die Situation. Stefan, du wirst der Triathlet. Also der Klient, und zwar der Klient vom Triathlon-Coach, dem Michi. Würde sowas funktionieren?
Ja, na ganz klar, funktioniert sowas. Und Voraussetzung ist dabei, dass wir um unsere Persönlichkeitstypen wissen. Ja. Ich habe ja auch immer wieder mal, jetzt rutsche ich doch wieder in die Coach-Rolle rein, ich habe immer wieder auch Klienten, die ganz anders ticken als ich. Und dann ist es Entschuldigung, natürlich meine Aufgabe, meinen Typen dann nicht so aufzudoktrinieren, sagt man glaube ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, und nicht zu indoktrinieren, sondern zu sagen, okay, ich sage sowas nicht, ich bin so, das mache ich ganz selten, kommt aber auch vor, aber sondern den Klienten da abzuholen, wo er ist, und dann auch mit ihm die passenden Tools draufzusetzen, ihm anzubieten. Ja. So. Und nicht meine Tools, nicht die bei mir wirken.
Ja, und da würde ich jetzt nochmal gerne dein Bild benutzen von der Kommode vorhin, weil da hat sich bei mir so ein bisschen was eingebrannt, nach dem Prinzip, es ist ja gut, wenn ich eine Kommode bin und weiß, in welchen Situationen ich welche Schublade aufmachen kann. So, und das wäre für mich so ein Bild. Ich sage, okay, wenn ich jetzt mit dem zusammenarbeite und der ein anderer Persönlichkeitstyp ist wie ich, dann muss ich halt auch diese Kommode oder diese Schublade spielen können in dem Moment, oder? So kann man es sich auch vorstellen.
Exakt. Und es, das heißt ja, dass, ich drücke es mal so aus, in unserer Ausbildung machen wir das genau so, dass wir unsere angehenden Coaches natürlich dann auch in die Richtung entwickeln, dass die alle ihre Schubladen öffnen können. Und dass der Michael jetzt auch als SO-Typ auch AP-Dimensionen ansteuern kann. Um dann, wenn dann AP-Klient kommt, auch dann alles klar, okay, der meint das so. Für mich wäre das nichts. Aber der ist da so, um dann mitschwingen zu können, mitgehen zu können, das erstmal verstehen zu können.
Um das Verstehen, seine Handlungen oder seine Probleme oder seine Motive verstehen zu können, es einordnen zu können und nicht aus seiner Sicht, die man selber als Persönlichkeitsstruktur implementiert hat, zu sagen, okay, der muss der aber so sein. Also das muss, der muss später dann so ticken, der muss später das Problem so angehen, weil man das selber so angehen würde. Das ist, glaube ich, genau das, was du sagst, oder?
Ja, exakt. Und es ist so herrlich, dass ich, wenn ich denke, okay, ich springe mal in einen anderen Bereich, dass ich weiß ja, dass ich es mit SO-Typen zu tun habe, deswegen dann kündige ich es an. Ich springe jetzt mal in einen anderen Bereich, nämlich auch wieder in unserer Ausbildung. Das vierte Modul ist das Supervisionsmodul. Da hat jeder Teilnehmer, so wie du auch, zwei Klienten. Und du aktuell hast auch einen AP-Klienten gerade,
ja,
wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und das ist total geil, weil du kannst richtig schön üben aus deiner SO, vielleicht manchmal ein bisschen Blase oder Wohlfühlsphäre, da bist du noch ein bisschen gezwungen, da rauszutreten, um dann zu verstehen, okay, der AP-Typ, der macht das anders.
Genau.
Ja, finde ich an Coaching auch so spannend. Ich weiß nicht, wie viele, ich schätze, ich habe über 1000 Klienten mittlerweile gesehen oder Menschen begleitet. Mit Menschen bin ich in Kontakt gewesen in so einem professionellen Rahmen. Aber ich finde jeden spannend. Oder ich fand jeden spannend. Und ich glaube, es wird in Zukunft genauso bleiben, dass ich jeden spannend finde, weil jeder ist ein bisschen anders. Und ob ich dann wirklich immer mit denen Persönlichkeitstest gemacht habe, habe ich aber mit 98% der Fälle. Aber dann hinzugucken, okay, was ist denn an dem Menschen so besonders und was ist an dem auch anders als an mir? So. Habe auch nicht erlebt, dass einer genau gleich ist wie ich. Manche habe ich dann auch, manche SP-Typen vor mir. Das war ja auch so, klar, spannend, ne? Die sieht's oder der sieht's dann aber auch so, ist auch noch anders als bei mir. Und jeder Mensch ist halt individuell und das muss auch so bleiben, sage ich. Und auch über Coaching entwickelt man sich. Ja. Auch eben die anderen Sphären so oder zu verstehen, lernen. Ich bleib mal in strukturellem Denken, ja, und mach noch mal weiter. So habe ich deine Frage doch noch im Hinterkopf. Was dann den SO-Typen, den SP-Typen, den AO-Typen, den AP-Typen so ausmacht?
Genau. Dass einfach mal jemand jetzt, wenn er zuhört, sagt, hey, das könnte ich irgendwie sein. Irgendwie fühle ich mich da beheimatet, in Anführungsstrichen, obwohl es kein Schwarz-Weiß-Denken gibt, das ist ja klar. Aber so einfach mal, ne?
Ja, Kommode laut reingeschrieben. Ja,
genau, wollte
ich
genau.
Mal, ne? Genau. Mhm. Das Bild. Ich mach mal weiter. Also der S-Typ, da rechts unten, mit einem O in Verbindung, ist ein SO-Typ und dann den bezeichnen wir so als den Arbeiter, der hat ein Leistungsmotiv. Der nimmt wahr mit dem S, genau, seriell und braucht einen Plan oder hat einen Plan oder will einen Plan verfolgen oder sowas.
Macher, lichtbewusst.
Genau. Da sprechen wir von dem Leistungsmotiv, weil der bastelt sich selbst in Leistung, der bekommt eine Leistung angeboten, die er abarbeiten kann und sowas, und dann findet der das eigentlich ganz gut. Ja, da ist ein Plan, da ist eine Struktur. Im Triathlon auch immer wieder, ich kenn viele SO-Triathleten, weil das ist Zahlen, Daten, Fakten, Board, da kann man sich dran orientieren mit dem S-Anteil und hat einen Plan, ich will die Zeit erreichen, was auch immer, oder so viel Watt treten oder whatever. Und es ist relativ klar, relativ strukturiert kann man das angehen. So, dann kann man das abarbeiten. Mit einem guten Leistungsmotiv. Wie fast sagen, sogar irgendwie easy. Ne? Mhm. Wenn da nicht die Gefühle dazu kommen würden. Weil die anderen Anteile in der Kommode haben wir ja auch.
Mhm.
Mhm. Wie zum Beispiel der SP-Typ. Den SP-Typ, den würde ich als fein fühlig betrachten. Das Feine, das Genaue ist im S-Anteil und im P-Anteil ist das Fühlige. So. Die SP-Typen, die haben so ein Harmoniemotiv oder Beziehungsmotiv, sagt man. Die können gut mit anderen Menschen in Kontakt treten, sind gute Vermittler, ne, feinfühlig, brauchen Harmonie und sowas.
Sind auch stets verhandlungsbereit.
Genau, stehst du. Also, du hast aber die Notizen vor dir liegen.
Ist ja Vorbereitung, weißt du? Ist ja logisch.
Ja, sehr gut. Stets verhandlungsbereit. Ne? Das ist meine Sprech, das habe ich irgendwo aufgeschrieben, das weiß ich ganz genau.
Ich weiß. Ist alles klausurrelevant.
Vielleicht noch dazu, wir haben keine Klausuren, aber es geht darum, dass der Klientenkontakt da ist und so und dann gibt es irgendwann ein Zertifikat. So. Michi, ja. Du hast dir schon fast verdient, das Zertifikat, merke
ich. Ich weiß. Danke.
Vielleicht mal ich möchte jetzt mal weitermachen, ihr Jungs. Ne? Nicht hier ja, Quatsch ja. Und so. Ne?
Find ich auch ein bisschen, da finde ich Struktur bitte und nicht so viel Gefühle. Ich mache
genau. Weiter. Ja. Und das ist Quatsch hier. ich habe noch so ein schönes Bild für den SP-Typen. Das habe ich gerade noch im Hinterkopf. Mit einer kleinen Geschichte. Ich habe mal einen Steuerberater gecoacht. Der hatte mehr so, war mehr auf der AU-Seite, da kommt man gleich hin. Oder kann ich ja vielleicht mal ein bisschen spoilern, AU, da geht es so um, da ist das Durchsetzungsmotiv und da geht es auch um Struktur, also um O. Und das A ist immer so chancenorientiert, vielleicht auch mal ein bisschen dominant und oh, da ist ein bisschen Feuer manchmal drin oder ein bisschen Klarheit und oh, das Voranschreitende, das ist da noch doller als beim SO-Typen. Der SO-Typ ist ja durch das S manchmal langsam, weil er keine Fehler machen möchte. Der AO-Typ, ne, da manchmal Bauch durch die Wand.
Oliver Kahn. Mit,
zum Beispiel. Ja. Hast du noch ein Beispiel? Ach, genau. Macht Sinn gleich, dass wir da mal hingucken, ne? Welche schönen Beispiele es gibt.
Genau, einfach nur mal so, dass jeder sagt, ach, den kenne ich irgendwie, der war ja irgendwie so sehr und sehr machtorientiert und ein Leitwolf, dominant ja. Auf dem Platz, ja. Also der ja. Braucht auch Reibung.
Genau.
Nur mal so, exakt. Einfach nur der AO-Typ, nur mal so, wenn einer jetzt einfach mal so auf sich das hören ist.
Ja, sehr gut. Und da steckt das Dominante drin, das Reibungsintensive, der motiviert sich auch über Reibung mit anderen und da muss ein bisschen knirschen und sowas. Und in diesem Beispiel wollte ja gerade auch den SP-Typen nochmal, der ist auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen das Äquivalent, der SP-Typ, feinfühlig, harmonieorientiert, beziehungsorientiert, dem gegenüber steht der AU-Typ, also das Gegenteil von beziehungsorientiert ist vielleicht auch reibungsorientiert. Oh, der, ne, der scheißt dann auf die Harmonie und sagt so, oh, das will ich, ne, so Durchsetzung. Und so ein bisschen über Leichen gehen und auf Beziehungen kann man nicht immer Wert legen, weil es geht um Ergebnisse. Dabei rede ich gleich ein bisschen deutlicher und ein bisschen klarer. So. Und Anekdote, AO-Chef mit so, ich glaube so 7, 8 Angestellten, ich glaube sogar alles Frauen, die habe ich nicht getestet, aber die Tendenz in der Kultur ist mehr SP. Weil die stehen dann morgens an der Kaffeemaschine und klönen erstmal eine Viertelstunde. Und der AO-Typ-Chef hat die ganze Zeit immer so wie so eine Leuchtreklame da drüber gesehen, so ein Schild, unproduktiv, unproduktiv, unproduktiv. Und das hat er für sich, und dann fing er an zu knirschen, das kann doch nicht sein, ey, die bezahle ich hier, und die stehen dann unproduktiv da vor der Kaffeemaschine und unterhalten sich. Und ich bin mit ihm dann mal so diese Typen durchgegangen und habe ihn dann gefragt, ja, was machen die denn auch? Neben dem, dass sie vielleicht unproduktiv sind, was machen die denn auch? Und meinte, die unterhalten sich halt. Ja, was machen die noch? Ja, die unterhalten sich über das Wochenende. Ja, was ist das denn, was die machen? Und irgendwann ist er hingekommen, die sind beziehungsorientiert. Die, jetzt ruhig mal, die arbeiten an Beziehung. SP-Typen arbeiten nicht an Beziehung, das passiert einfach. Die brauchen Beziehung. So. Und dann bin ich mit ihm mal weiter. Was bedeutet das denn, wenn die so beziehungsorientiert sind oder Beziehungen haben, in Beziehung sind? Und dann kam von ihm, das könnte ja sein, dass wenn mal was auftaucht, ein Problem, dass die schnell in ihrer Kommunikation schon sind, weil die eben halt Beziehung gelernt haben, ausprobiert haben, trainiert haben. Mhm. Und darüber hat er verstanden, wie wichtig der Beziehung auch ist, weil ne, dadurch sind die auch schnell.
In einem Team.
In einem Team sind die schnell. Und genau. Natürlich ist es dann, ne, auch ein anderer Aspekt ist, förderlich für die Arbeitsatmosphäre. Die haben dann eine gute Arbeitsatmosphäre, weil die halt eben immer in diesem Austausch sind. Wir zeigen das gerne so, dass SP-Typen auch so Patex in Unternehmen sind. Mhm. Patex zwischen einzelnen Menschen, die halten den Laden zusammen. Ein AO-Typ, der so reibungsintensiv ist, der schmeißt da vielleicht manchmal Stöckchen rein oder ne, Sand ins Getriebe oder zündet Strohfeuer an und sowas. Alles solche Ausdrücke, die da ruckelt es halt so ein bisschen. Kann bestimmt auch förderlich sein. Ist ein bisschen Schacker. Kann auch förderlich sein, dass der Zug drin ist und sowas. Und gleichzeitig braucht Patex, um den Laden zusammenzuhalten.
Und das kann man ja auch auf Sport, auf eine Mannschaft umchangen. Also eine Arbeitsatmosphäre oder ein Arbeitsteam ist nichts anderes als auch eine Mannschaft. Das ist ja auch im Sport so, im Fußball so. Und dass da nicht, wenn jetzt nur AO-Typen oder nur SP-Typen da vorhanden sind, sondern das muss eine ausgeglichene Menge sein, sage ich jetzt einfach mal, von verschiedenen Charakteren und Persönlichkeitsstrukturen, die zusammenpassen, um auch Erfolg zu haben.
Ja, ich würde systemisch denken, dass wir in Teams die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen brauchen. Ich komme gleich nochmal zu Mannschaften, zur Fußballmannschaft habe ich mich viel beschäftigt. Ich würde es jetzt aber vielleicht sogar mal nochmal evolutionär betrachten. Vor 35.000 Jahren ungefähr oder irgendwann, als wir noch in der Höhle lebten, Da war es total sinnvoll, dass wir die unterschiedlichen Typen in der Höhle haben oder in unserem Clan oder in unserer Kohorte. So, weil vielleicht der Winter ist lang und das Essen wird knapp, was wir uns irgendwie so zusammengesammelt haben. Und die SP-Typen, die harmonieorientierten, die beziehungsorientierten, die rücken vielleicht noch näher zusammen und erzeugen Wärme dadurch, dass sie beieinander sind. Und um den langen Winter auszuhalten. Der AO-Typ, der Reibungsintensive, der Strukturierte, der Zielorientierte, der Vorangehende, ist ja, der geht dann vielleicht voran und sagt so, okay, ich gehe jetzt mal über die Bergkette und guck mal, was da ist. Vielleicht ist da noch irgendwie was zu erlegen oder sowas. An Wild oder vielleicht ist da noch ein Kaninchenbau, whatever. Irgendwie so in die Richtung. Evolutionär betrachtet brauchen wir alle Typen. Den Arbeiter brauchen wir, das ist der SO-Typ. Den SP-Typen, das ist der harmonieorientierte. Der AO-Typ, das ist der, man sagt, machtorientiert, durchsetzungsmotivierte. Und dann gibt es noch den AP-Typen. Links unten das A, rechts oben das P. Das ist der freiheitsorientierte. Ne, so, früher gab es so drei Motive und das vierte, das kommt in der Wissenschaft immer mehr an, dass dieses vierte Motiv das der Freiheit, dass es einfach auch Menschen gibt, die so sind, die, ich würde sogar sagen, die bedienen sich eher auch mal dann an dem Motiv, was sie brauchen. Leistung, Macht und Anschluss. Der Freiheitsorientierte. Der nimmt sich das, was er braucht. Man spricht beim AP-Typen auch vom kreativ-integrativen. Wieder nochmal, wenn der SP-Typ Patex zwischen einzelnen Leuten ist im Unternehmen, ist der AP-Typ vielleicht eher Patex zwischen unterschiedlichen Abteilungen. Der hat dann da so ein Gefühl von der einen Abteilung und ein Gefühl von der anderen Abteilung und sagt, da kommen wir alle zusammen. Das macht so ein AP-Typ.
Also ein Vermittler in der Sinn, der Situation.
Ja, aber Vermittler zwischen Gruppen von Menschen her.
Ja, ja, ja.
Wohingegen ein SP-Typ mit dem Feinfühligen ist eher ein Vermittler zwischen einzelnen Menschen.
Ah, okay.
Ich habe da auch mal so ein Beispiel von der Schäfer, der hat alle seine Schäflein im Blick, das ist der AP-Typ. Und der Hütehund, der hat auch irgendwie alles, aber der bellt da das Schaf an und da das Schaf an und führt natürlich dann natürlich auch die Gruppe zusammen. Aber es ist ein bisschen individueller betrachtet.
Ja.
Oder er betrachtet ein bisschen individueller.
Ja.
Liebe Leute, wir haben ja nun jetzt die Struktur relativ gut gemacht. Wir haben ja nun die vier unterschiedlichen Typen. Ich glaube, ihr habt das verstanden. Zumindest in Ansätzen, dass man sagt, okay, ich kann mir da jetzt ein Bild draus machen, warum AO, AP, SP, SO. Und jetzt, Stefan, haben wir ja noch irgendwelche Zahlen dahinter. Und dann ergibt sich eine Kombination. Wir haben ja noch wie viele Zahlen dahinter? Vier Stück, glaube ich, ne?
Ja, ganz richtig. Vier.
Eins, zwei, drei, vier. Vorher vier Typen mit den Buchstaben. Liebe Leute, kleine Aufgabe für euch aus der Kombinatorik. Wie viel haben wir dann insgesamt? Wir machen eine kleine Pause. Wie viele Möglichkeiten haben wir dann?
Es kommt ein Mathelehrer durch.
Nein, das ist ja nur kein Quiz, ne? Also es sind weniger als 17, aber mehr als 15. Das heißt, wir haben wie viel?
Ich weiß es, Herr Lehrer. Ich habe es ausgerechnet.
Okay, wie viel?
7 ist die Quersumme.
Sehr schön. Eine Quersumme ist dann 7 von 16, aber das macht nichts. Das ist die falsche Antwort, Henning. Bitte setzen. Ja, aber es war ja auch klar, dass das auch hier in der Mathematik nicht vorhanden ist. Wir machen weiter. Stefan, hast du sehr gut gemacht, obwohl ich gedacht hätte, du würdest es schneller machen. Also, wir haben jetzt letztendlich 16 Möglichkeiten.
Kann ich ganz kurz was dazu sagen? Gerade bist du in den AO-Typen reingerutscht. Kann das ein bisschen sein?
Ach was.
Da warst du ein bisschen dominanter, warst ein bisschen bestimmter. Du bist als Lehrer ja wahrscheinlich aber dann doch eher der SO-Typ als der AO-Typ. Ja?
Ich bin immer ganz nett.
Ja, glaube ich auch.
Aber Spaß beiseite. Wir haben dann 16 Typen, weil wir noch vier Zahlen haben. 1, 2, 3, 4. Stefan, und jetzt ist es ja so, wir machen nochmal das Beispiel. Ich SO2. Gut, ich fange an, mit sich selber fängt man nicht immer zum Schluss an. Dann der Henning SO3. Also er hat statt den 2 eine 3 und du hast ein AP, SP, Entschuldigung, und dann die Zahl 3.
4.
Ich habe 4. Entschuldigung, 4. Mein Fehler.
2, 3, 4 haben wir. Genau. Ist ja ganz schön, dass wir unterschiedliche Zahlen kennengelernt haben. Ist ein bisschen komplex und dann aber auch wieder ganz einfach, weil diese mit Zahlen, ja, ne, ich lasse die Zahlen erstmal ein bisschen außen vor. Wenn wir diese 4 haben auf dem Würfel, dann hatten wir links unten A, rechts unten S, rechts oben P und links oben O. Vielleicht mag man sich das ja so mitschreiben auf der Rolle oder so, ne? Vielleicht so einfach. Aber man kann sich das ja vorstellen. auf der linken Seite ist ein Stimulationsbedürfnis und auf der rechten Seite ist noch so ein Sicherheitsbedürfnis angegliedert an diese vier Persönlichkeitsdimensionen. Und ich versuche es mal so einfach wie möglich zu machen und bleib erstmal rechts auf der rechten Seite. Das Sicherheitsbedürfnis, das hohe Sicherheitsbedürfnis, jetzt wird es aber komplex, da muss man mich aber umdenken, das hohe Sicherheitsbedürfnis triggert das S an. Und Henning, ist das S dann unten oder oben? Genau. Das heißt, das hohe Sicherheitsbedürfnis ist unten. Das muss man sich einmal merken. Beziehungsweise das ist, ne, weil hochdenkbar, es könnte ja hoch sein. Nee, hohes Sicherheitsbedürfnis ist unten. Und ich kann es auch erklären, das hohe Sicherheitsbedürfnis ist eine hohe Affektlage. Hohe Affektlage bedeutet, bei dem Sicherheitsbedürfnis, Genauigkeit, ich will es unbedingt wissen, ne, triggert das S an. S ist ja auch schon ziemlich genau. Und dann kommt das Sicherheitsbedürfnis doch da rein und triggert auch das S an. Und dann sagt, ich will es aber ganz genau wissen und jetzt aber bis zum Ende und bis zum Detailende und sowas. Und auch eine klare Normorientierung steckt da drin. Das ist erstmal auch eine hohe Affektlage. Da bin ich so, das ist, ne, ein bisschen knirschig. Hohe Affektlage, weil wir erinnern uns, das S und das A, die beiden unteren Dimensionen, Wahrnehmung und Handlung, das heißt, da bin ich im Kontakt mit der Außenwelt, da bin ich mit mir im Draußen. Mit einer hohen Affektlage bin ich auch mit mir im Draußen. Das heißt, ich will vielleicht irgendwas erreichen. Das hohe Sicherheitsbedürfnis ist eigentlich nur ein Indikator für Ergebnisorientierung. Das heißt, ich will mit meinen Affekten nach draußen, ich will irgendwas erreichen, ich will es vielleicht auch verstehen und ich will da dranbleiben und sowas. Hohe Affektlage, ich bin mir im Draußen. Im Gegensatz zur niedrigen Sicherheitsbedürfnis, das triggert dann eher das P an. Das ist wie so ein Schieberegler. Wir haben einen Zahlenkennwert, 50 ist die Mitte, über 50 ist das hohe Sicherheitsbedürfnis, geht runter zum S, runter nach draußen, so, ich will was. Niedriges Sicherheitsbedürfnis, unter 50, triggert das P an, triggert das Gefühl an, triggert eine Prozessorientierung an. Das Gegenteil von, ich will es ganz genau wissen, ist so, ach, passt schon, können wir auch übersetzen mit so, hauptsächlich das Gefühl stimmt. Das soll sich irgendwie gut anfühlen. Ja, ist das verstehbar für euch?
Ja.
Für Michael ja eh, für Henning
jetzt, ich auch, ne? Jetzt bin ich ja so eher der Vertreter der Community, der Zuhörer,
ja,
der nicht so tief drin ist wie ihr. Jetzt war ja die Frage vorhin 1, 2, 3, 4. Was bedeutet jetzt das, was du eben beschrieben hast, in Zahlen? Ist es, weil man unten ist, hohes Sicherheitsbedürfnis, ist es dann eher eine höhere Zahl oder eine tiefere Zahl? Oder gilt es sowohl als auch?
Die 1, 2, 3, 4 sind eigentlich nur, da kann mir Michael vielleicht gleich nochmal helfen, das sind eigentlich nur Überschriften oder Beschreibungen dafür. Okay, das sind so Cluster.
Ja,
Cluster. Da könnte man auch A, B, C, D nehmen. Passt aber nicht, weil wir vorher schon Buchstaben hatten. Ja. Man könnte auch Komma, Punkt, Strich und Fragezeichen nehmen und sowas. Also man
könnte
einfach nur Cluster.
So, man könnte ja so eine XY-Koordinatensystem machen, was genau viereckig ist, also genau quadratisch, Entschuldigung, viereckig sind sie alle, quadratisch ist. Und die 1 ist oben angesiedelt, also praktisch, wenn wir uns das von den Quadranten mal vorstellen, wir würden einen, was du gesagt hast, einen Würfel
kann in vier... Kann ich ganz kurz einmal unterbrechen und ja. Erstmal nochmal das Stimulationsbedürfnis auf der linken Seite mit reinbringen, weil ich glaube, damit ist es ein bisschen einfacher, weil dann kannst du ja gleich mal weiter mit oben, unten und sowas, aber ist noch wichtig, dass dieses 1, 2, 3, 4, das ist die Kombination aus einem hohen Sicherheitsbedürfnis oder niedrigen Sicherheitsbedürfnis mit auf der anderen Seite eine Kombination mit einem hohen Stimulationsbedürfnis oder einem niedrigen Stimulationsbedürfnis. Okay. Das heißt, da gibt es auch vier Richtungen und die wirken aber zusammen. Und jetzt nochmal, ich erkläre es jetzt mal so, wie es, glaube ich, am griffigsten wird, wenn A und S, die beiden Buchstaben, da ist man mit sich im Draußen. Gerade mal das hohe Sicherheitsbedürfnis, das ist rechts unten, das will ich fast genau wissen, hohe Affektlage, bin ich auch mit mir im Draußen. In Kombination mit einem hohen Stimulationsbedürfnis bin ich auch mit mir draußen, triggert links unten das A an, hohes Stimulationsbedürfnis, weiter, ich will es ganz genau wissen. Brauch Reize von außen. Was heißt denn das? Erzähl es mir. Auch hohe Affektlage, nach draußen gehend, dann habe ich sowohl ein hohes Stimulationsbedürfnis links unten, als auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis rechts unten und führt dazu, dass ich mit diesen beiden Bedürfnislagen so im draußen bin. Dann sprechen wir vom Zweiertypen. Das ist der Zweier-Typ. Dann, Michael, du hast eine Ergebnisorientierung. Du bist ein SO-Typ, Arbeiter, Abarbeiter, als Zweier mit der Ergebnisorientierung. Du willst mit dir draußen. Äquivalent Henning. SO3, auch Struktur, Arbeiter, Abarbeiter, irgend sowas. Und dann der Dreier-Typ ist der Gegenpart zum Zweier. Zwei mit beiden Affektlagen unten im Draußen. Der Dreier mit beiden Affektlagen im Drinnen. Das heißt, links oben und rechts oben. Links war Stimulationsbedürfnis, das heißt, links oben ist das niedrige Stimulationsbedürfnis. Niedrige Affektlage. Ich mach's aus mir selbst heraus. Denk erstmal drüber nach. Und was bedeutet das denn? Rechts oben, niedriges Sicherheitsbedürfnis. Ach, passt schon. Ja, ich mach's irgendwie für mich. Das ist der Dreier-Typ, da sprechen wir vom unabhängigen, autarken, der so Sachen mit sich selbst ausmacht. Ja, der eher prozessorientiert ist. Ja, für dich, Henning, wird der Prozess viel wichtiger sein als das Ergebnis. Ja. Ja, SO steckt auch Ergebnisorientierung drin, aber in den Dreier nochmal mehr aus dir selbst heraus. Ne? Das muss irgendwie dein Weg sein. Der Zweier-Typ, das ist mehr, auch nicht all dir als Zweier, da kann man auch mal sagen, mach das mal so, dann okay, mach ich jetzt so. Und dem Dreier-Typ, wenn man sagt, jetzt mach das mal so, dann ist der Dreier-Typ erstmal so, warte mal kurz, muss ich für mich richtig anfühlen, ansonsten mache ich es nicht. Und das war jetzt die Unterscheidung von 2 und 3. 2, beide Affektlagen und draußen, beides unten. Und 3, beide oben, niedrige Affektlagen. So. Ich hoffe, das ist so einigermaßen verstehbar. Dann kommen natürlich noch 1 und 4 rein. 1 ist eine Diagonale und 4 ist eine Diagonale. Nämlich 1, niedriges Stimulationsbedürfnis links oben mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis rechts unten. Wenn nochmal das niedrige Stimulationsbedürfnis, das triggert ja oben das O an. Deswegen habe ich eben auch einmal gesagt, so ja, erstmal nochmal drüber nachdenken. Im Vergleich zum hohen Stimulationsbedürfnis links unten triggert das A an. A war einfach machen. Automatische Handlung. Ja, das hohe Stimulationsbedürfnis, wo es das Neue war, mache ich einfach. Das niedrige Stimulationsbedürfnis ist so, muss ich erstmal sinnieren. In Verbindung mit dem niedrigen Sicherheitsbedürfnis ist es der Dreier, mit dem hohen Sicherheitsbedürfnis ist es der Einser.
Das bedingt sich aneinander sozusagen immer. Das eine kannst du nicht vom anderen abkoppeln.
Was meinst du genau?
Also das Sicherheitsbedürfnis und das Stimulationsbedürfnis bedingen sich immer aneinander. Das kannst du nicht voneinander abkoppeln.
Ja, genau, genau.
Die sind angekoppelt sozusagen, ja.
Genau, genau.
Und Stefan, jetzt hast du ja vorhin gesagt, jetzt sind wir ja diese vielen, vielen Typen, in Anführungsstrichen, die 16 Typen, die es gibt, durchgegangen. Jetzt hast du gesagt, das hat ja auch Einfluss auf eine Mannschaft. Du hast dich da mit dem Sport sehr stark beschäftigt. Wie können wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt auch als Trainer oder auch als Athlet, ich suche einen Trainer und ich bin von den 16 Persönlichkeitstypen der. Wer passt zu mir? Wie können wir da vorgehen? Hast du da konkret irgendwelche mal Ideen, was das dann auf die Praxis für eine Auswirkung hat? Zum Beispiel einer Mannschaft, wann ist sie homogen, was müsste da passieren, einfach nur mal so, was du so, auch aus dem Fußball kennengelernt hast, was müsste passieren, wenn ein SO3-Typ, der Henning, jetzt plötzlich einen Trainer sucht, aber das ist jetzt ein AP2-Typ, passen die zusammen, wie kann das passieren, wie kann man dann täglich damit umgehen?
Was wir beobachten, beziehungsweise was wir auch anhand von Daten rausbekommen haben, ist, dass es auch zum Beispiel aktuell haben wir 4 drei Erstligisten haben wir die Profile, und ich würde mal sagen, die Kultur auch. Und die Kultur ist unterschiedlich. Die eine Mannschaftskultur tickt eher in die Richtung, die andere Mannschaftskultur tickt eher in die Richtung. Natürlich total wichtig, dass der Trainer auch irgendwie, ich würde erst mal sagen, damit umgehen kann. Hat mal schon ein paar Jährchen her, hatten auch einen Zweitligisten dann, und dann gab es ganz viele SO-Typen in der Mannschaft, im Kader. Der Trainer AP-Typ hat aber nur einen spielen lassen, dann saßen also 6, 7 SO-Typen auf der Bank. Fand ich total spannend, die sind in dem Jahr abgestiegen. Und meine Theorie ist, die hatten natürlich zu wenig Struktur, vielleicht ein bisschen zu wenig Disziplin, vielleicht ein bisschen zu wenig Klarheit in taktischen Vorgaben oder hatten zu wenig taktische Vorgaben vielleicht auch. Und der Trainer hat seine Buddies aufgestellt. Mhm. Die Stimmung war gut, aber die Erfolge waren nicht da. Mhm. So. Und ja, ich bin ein großer Freund davon, dass, du hast eben gesagt, so, was ist homogen? Also homogen ist nicht, dass es nur gleiche Typen sind. Homogen wäre für mich, dass einfach, ja, wie evolutionär betrachtet, dass die unterschiedlichen Typen alle abgebildet sind. Zu viele AO-Typen in einer Mannschaft, zu viele AO-Typen, zu viele Durchsetzungsstarke und so, das zerreißt die Mannschaft. So Bayern München in den 90er Jahren, da waren Matthäus da, da waren Klinsmann da war Oliver Kahn da, ich glaube, Stefan Effenberg war da auch irgendwie nochmal ein Jahr dabei oder kam danach oder sowas. Boah, zu viele Alphas. Wenn wir jetzt 11 Spieler und dann hast du 4 AO-Typen, dann sind die überrepräsentiert. 4 SO-Typen würde leichter funktionieren oder 4 SP-Typen würde leichter funktionieren. Die AP-Typen ist auch schon wieder fast ein bisschen zu viel kreatives Chaos und sowas. Auf 4 AO-Typen, das reißt die Mannschaft. 2, 3, super. 4, zu viel. Noch mehr, auf jeden Fall auch zu viel.
Das heißt, Erfolg fängt da an, wo man sich die Mannschaft auch letztendlich in den Persönlichkeitstypen zusammenstrukturiert. Ist das richtig?
Ja, richtig und falsch, ne? Das ist jetzt so eine O-Frage. Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Es gibt Tendenzen, dass es einfach nur eine gute Heterogenität braucht. Mhm. Also dass man gut voneinander profitieren kann.
Ja, ich würde es vielleicht noch eine Ebene vorher so eine Frage stellen. Ich glaube, man muss nicht wie der Felix oder Quelix Macker damals nur den Buckel hochlaufen können, sondern man muss erkennen, mit den Fähigkeiten eines Trainers, was brauche ich in der Mannschaft, um erfolgreich zu sein.
Super, ja. Genau. Und bei Felix Magath hat das ja auch mit Wolfsburg sogar mal ein Jahr geklappt. Ja. Und wenn man es sich genau anguckt, ich glaube, der hat über 40 Spieler hat er eingesetzt, / verschlissen. Der hat mit gib ihm und hat die da die Berge hoch und runter gejagt. Ja. Und hat auf jeden Fall auch ich würde schätzen, als AO-Typ, hat er die auf Fehler gewiesen, ja, auch. Und ja, hat die als General klein gehalten. Ja. Und über Angst haben die dann, sind die gerannt, wie die Hasen. Ja. Und das kann funktionieren, aber nachhaltig ist das Konzept nicht.
Ja, weil ich finde auch immer gerade im Sport, im Mannschaftssport, und das ist ja gerade, weil der Fußball so in der Öffentlichkeit steht und wir kennen ja alle Trainerentlassungen ohne Ende. Ich finde es immer wieder faszinierend. Die sind erfolgreich, dann mal kurz nicht, gehen in einen anderen Verein, scheitern komplett, machen ein Jahr Pause, kommen wieder wohin, sind wieder erfolgreich. Ich glaube, das hat nur mit dieser Dynamik der Gruppe und des Verständnisses, was ist denn da, wie bin ich und wie sind die anderen, wie bringen wir das zusammen?
Genau. Also finde ich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass mancher Trainer in der einen Mannschaft, hast du ja genauso gesagt, also in der einen funktioniert, in der anderen nicht, beziehungsweise in der einen Kultur mit seiner Persönlichkeit funktioniert und in einer anderen Kultur mit seiner Persönlichkeit eben nicht so matcht. Und ja, das macht total Sinn, dass natürlich auch Trainer profiled werden, beziehungsweise die Mannschaft profiled werden, haben wir immer wieder auch, dass dann Vereine anfragen und sagen, ja, bei Trainern hatten wir es noch nicht, aber welchen Spieler brauchen wir denn noch? Welcher Spieler passt denn da rein? Oder welcher Spieler könnte denn der Kapitän sein? Und so, der hat doch am meisten Erfahrung. Ist aber vielleicht ein SO3-Typ. Henning, du als Kapitän hättest du wahrscheinlich keinen Bock drauf. Ich als SP4er auch nicht so richtig mein Ding. Ja. Da braucht es andere. So ein AP2-Typ. Ergebnisorientierter, kreativer, der gut mit Menschen kann, der aber auch, da steckt ein Leistungsmotiv drin, steckt auch ein bisschen Machtorientierung drin beim AP2er. Wenn er ein starkes P hat, ein starker Gefühlsmensch ist und dann aber auch als A vorangehen kann, mit dem Zweier ist er ergebnisorientiert, ist eigentlich der beste Kapitän.
Toni Kroos zum Beispiel, ne? War der nicht Kapitän jetzt bei der Europameisterschaft?
Ich glaube, der war nicht Kapitän.
Nein.
Und ich würde ihn auch nicht als AP2-Typ einordnen. Weil? Und Thomas Müller würde ich noch ein bisschen eher als AP2-Typ einordnen. Warum der kein AP2-Typ ist? Oder was?
Mhm. Von außen betrachtet?
Also er hat eine schöne Kreativität, ne, die er dann. Für eine Schnelligkeit in seinen Handlungen und ist aber saugenau.
Ah, stimmt, er ist saugenau.
Kaum Fehler gemacht, genau, dann stimmt. Spielt er nicht mehr.
Stimmt.
Ja, und da steckt auf jeden Fall irgendwie so ein S-Anteil drin, bin ich ziemlich sicher. Ja, und so ganz, also ist so auch so ganz klar und ästhetisch und irgendwie, der geht auch nicht so schlangenlinienmäßig durchs Leben. Der hat also ganz so, was, 10, 11 Jahre bei Real Madrid gewesen, ne? Und vorher, ne, hatte der so, da steckt schon irgendein Plan drin und so, oder was Klares, was Eindeutiges. AP-Typen sind vielleicht ein bisschen unbodenständiger. Was sind das dann? Himmelstürmer.
Mhm. Ja. Mhm. Und wie ist das jetzt im Triathlon? Also da hatte ich ja auch die Frage gestellt, mit den Trainern, die müssen dann ja auch zusammenpassen. Oder muss der Trainer in der Lage sein, ein guter Trainer, wenn er jetzt ein SO3-Typ ist oder was weiß ich, und der hat einen AP4-Typen und er weiß das, dass der sehr kreativ ist, dann müsste er doch dann, auch wenn er ein guter Trainer ist, von seinem eigenen Denken, so nenne ich das jetzt einfach mal, wie er das jetzt machen würde, so macht man das ja, und dann gibt man den anderen den Impuls, hey, du machst das und das, dann wirst du erfolgreich, muss er dann davon wegkommen und muss die Menschen lesen können, ist das richtig, um dann entsprechend vielleicht die Pläne, die ja fast die gleichen Inhalte sind, vom naturwissenschaftlichen Ansatz oder wissenschaftlichen Ansatz der Trainingslehre, aber trotzdem zu sagen, denk mir aus, der eine braucht, du musst jetzt 20 Kilometer Dauerlauf machen in 4,45er Schnitt, dann darf der auch nicht 4,46 und nicht 4,47 haben und auch nicht 4,44, das macht der auch, und der andere sagt, boah, ich bin jetzt 18 gelaufen, das reichte mir aus und ich bin auch zum Schluss ein bisschen schneller gelaufen oder zum Schluss ein bisschen langsamer, aber trotzdem, wie ist das so? Muss man das lesen können oder wie geht das? Um eine gute, erfolgreiche Trainer-Athleten-Beziehung zu haben.
Also zum einen lesen und zum anderen vielleicht auch sogar ein bisschen haben, also auch dann auch sich dann selbst in seine eigene Persönlichkeit in die unterschiedlichen Dimensionen auch reinkommen zu können. Wir haben ein paar Trainer von Erstligisten und die haben alle im Prinzip ein sehr breites Profil. Das heißt, die können gut switchen, die können gut in andere Bereiche reingehen. Das heißt ja dann auch, dass die dann auch in die Bereiche reingehen können, was jetzt nicht das Primäre bei denen ist, aber vielleicht beim Spieler. So die Herangehensweise und im Leben und Verhalten. Und ja, letztendlich gut switchen, gut sich darauf einstellen können. Das, glaube ich, macht schon Sinn. Und dann natürlich auch nicht nur für Trainer und Athlet oder Trainer und Team, sondern natürlich auch in beruflichen Kontexten als Abteilungsleiter oder als Führungskraft. Es ist schon, ich weiß gar nicht, ob der Ausdruck wichtig so richtig ist, aber es macht es einfacher, wenn man gut wechseln kann in das System. Sich darauf einstellen kann auf Menschen. Ne? Das ist, ja. Ja. Glaube ich, das ist irgendwie auch so eine Überschrift für Führungskräfte. Ja, kann gut mitgehen. Ja, so wenn ich jetzt mal ganz strukturiert denke, dann haben wir eben 1, 2, 3, aber die 4 noch nicht beschrieben. Oder? Also ich bin ja, da habe ich ja auch meinen Uranteil. Und der 4er-Typ, den bringe ich noch mit rein, der hat ein hohes Stimulationsbedürfnis, niedriges Sicherheitsbedürfnis. Links unten, rechts oben. Und das ist beides so an dieses AP getriggert, deswegen der 4er-Typ, den spricht man vom Freiheitsliebenden. So, ne? Das triggert ein bisschen das AP an. Und der 1er ist der Sicherheitsorientierte. Also 1er ist der Sicherheitsorientierte, 2er ist der Ergebnisorientierte, 3er ist der autonome Autarke und 4er ist der Freiheitsliebende. So in die Richtung. Genau. Ah, jetzt kann ich gut beruhigt schlafen heute Abend. Das ist alles komplett.
Ja, jetzt haben wir es ja durchstrukturiert für jemanden, der sagt, da hat mich gar nichts mit zu tun. Der kann das ja auch gerne, sagen wir mal, für sich immer nochmal vielleicht hören. Ich meine, ich finde so einen Podcast immer, ich höre ja auch andere Podcasts, und es gibt so Podcasts, wo auch Philosophen sprechen, und die mache ich dann dreimal an, weil ich die beim dritten Mal auch erst verstehe. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht immer so leichte Kost ist, wo eine Theorie hintersteckt. Aber ich finde, Stefan, du hast absolut deutlich gemacht, dass dahinter ein System steckt. Ein wissenschaftliches System. Und wir sagen ja eingangs, haben wir immer gesagt, wir klatschen nicht unseren Namen. Und daraus resultierend habt ja ihr im Mentaltraining, was man mit Leuten macht, mit Klienten macht oder auch Athletencoach oder Beziehung oder wie auch immer oder auch in einem Abteilungsleiter und Chef oder wie auch immer, der oberste Chef und so, wenn man da so Mentaltraining macht, dann bekommt man ja auch an die Hand verschiedenste Werkzeuge, die man mit den Leuten ausprobiert und vielleicht dann, wie du gesagt hast, und Henning sagt ja auch immer so schön, die Schublade, ich bin eine Kommode und muss versuchen, irgendwie vielleicht mal die unterste Schublade rauszuziehen, weil die quietscht. Was könnten wir uns denn vorstellen? Was kann man da einfach nur als Schlagwörter? Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie sich mal eine Meditation gemacht oder eine Atemtechnik oder so. Wir können ja einfach mal jetzt zusammentragen, was es da nur für Tools gibt. Wir brauchen da ja nicht auf die Tools einzugehen, sondern einfach, was man dann anwenden kann, dass die Leute auch verstehen, okay, jetzt haben wir die 16 Persönlichkeitstypen, jetzt wisst ihr zum Beispiel, ich habe jetzt ein Problem und ich gehe jetzt zu Stefan, ich habe jetzt Wettkampfangst, bin ich der und der Typ und der Stefan geht da ran und was steht dir als Coach für Tools zur Verfügung?
Und du als angehender Coach kannst die Frage aber mit beantworten.
Also, versuch's mal. Ich bin ja noch nicht so weit. Ich muss noch lernen. Alles klausurrelevant.
Na, du bist schon ganz, ganz weit fortgeschritten und es sind noch drei oder vier Supervisionssitzungen. Du hast schon eine Menge Tools gelernt. ich habe oder wir haben auch noch ein paar mehr im Petto. Wir können ja nicht alle Tools lehren. Aber welche hast du denn für dich
das entdeckt? Die Klopfmethode.
Mhm. Ist eine Art. Genau, vielleicht nochmal EFT, Emotional Freedom Technik, ist so eine Klopf-Akupressur, wo es ganz viel um Selbstaffirmationen geht.
Genau. Entwickeln von Glaubenssätzen und die praktisch implementieren. Dann natürlich.
Ganz kurz, vielleicht auch nochmal, also auch dann sich wegentwickeln von schlechten Glaubenssätzen. Das genau. Ist so, das steht natürlich davor, um dann Glaubenssätze zu entwickeln, steckt auch was, ne, ist auch ein Einstellungstool, steckt damit drin, so dass man nur auch für eine gute Zielorientierung hat und sowas, ja.
Atemtechnik, Atemtechniken, ja. Es gibt nicht nur eine, Techniken anzuwenden.
Wozu macht man die?
Ja, um sich zu regulieren.
Ja. Ne? Sonst vielleicht auch nochmal Wettkampfangst als solches.
Genau.
Oder Lampenfieber im kleinen, im größeren Wettkampfangst und noch größeren dann noch ein bisschen doller und so. Mhm. Das wirkt natürlich total aufs vegetative Nervensystem und wie eigentlich alle emotionalen Blockädchen und die Wettkampfangst, da hat man einfach ein bisschen Stress. Und Atem kann man nutzen, um sich vom Stress ein bisschen wegzuregulieren, mehr wieder in die Ruhe.
Mhm. Sowas. Ja. Rituale entwickeln, ja. Entwicklung von Ritualen.
Wozu dienen die?
Sicherheit.
Genau. Letztendlich auch in die Richtung, weg vom Stress hin zu, warte mal, das ist doch alles ganz klar. Beim Tennis, ich tipp den Ball einfach 16 Mal auf.
Genau.
Das ist doch eine.
Ich mache die Socke links statt rechts oder ich mache die Farbe, verschiedene Farben Socken oder was weiß ich. Ja. Jeder hat da sein Ritual. Und vor allen Dingen, was ich auch schön finde, Prognosetraining im Vorfeld und dann zu besprechen, was sind meine Ansprüche und was ist die Wirklichkeit und damit umzugehen.
Genau, ja, geht ganz viel um Erwartungshaltung und genau. Das erleben wir häufig auch bei jüngeren jugendlichen Spielern, dass die Erwartungshaltung nicht so ganz zu dem passt, wie vielleicht die Leistung wirklich ist. Und wenn die Erwartungshaltung zu hoch ist, dann kommt Stress auf. Wenn auch vielleicht die Erwartungshaltung von den Eltern zu hoch ist, kommt Stress auf. Vielleicht auch, wenn die zu niedrig ist, ist auch nicht gut. So, es geht darum, die richtige Erwartungshaltung zu haben und da gibt es ein paar schöne Tools, Spielchen, die man machen kann.
Golfmatte oder was ich auf dem Basketballkorb letztendlich auch einen Basketball werfen oder wie auch immer.
Und wie haben wir es gemacht beim ersten Mal?
Wir haben das mit dem Bällen und dem Papierkorb gemacht.
Genau, wir haben einfach 10 Tennisbälle auf den Papierkorb geschmissen. Also man braucht keinen Basketball.
Jeder sollte vorher sagen, was er schafft. Genau, also angenommen 10 Bälle, ich will 5 da rein und die anderen 5 gehen daneben. Und was dann auch im Mindset sich tut, wenn man schon 5 daneben geworfen hat oder wie auch immer, es ist schon ganz cool eigentlich. Also das fand ich ganz genial.
Und das Spannende an dem Spiel ist, ich spiele das nicht nur einmal, sondern dann 3, 4, 5, 6, 7 Mal vielleicht hintereinander. So. Und irgendwann fällt bei jedem der Groschen. Mhm. Weil wenn man immer 5 sagt und immer 5 trifft, alles gut. Oder dann hat man auch kein Problem. Wenn man aber 7 sagt und dann nur 5 trifft, dann sagt man 5 und dann trifft man 7, dann sagt man, wer 7 trifft, nur 5.
Was passiert da mit einem, genau? Genau. Liebe Leute, jetzt habe ich euch so viel gesagt, es ist ja war ja schon fast eine mündliche Prüfung. Stefan, was hast du denn noch im Petto?
Also erstmal kriegst du eine gute Note.
Danke.
Ich bin ja beziehungsorientiert und so, dann möchte ich auch da nochmal drauf eingehen.
Dass und ich ergebnisorientiert, sehr schön, habe ich mir auch gedacht, wollte ich auch drauf hinarbeiten. So, was haben wir denn noch?
An Tools meinst du jetzt?
Ja. So, was man sich vorstellen kann, nur als wenn man sagt, Mensch, ich hab da ein Problem, ich möchte mal zu euch kommen. Was hätte man noch für Tools?
Also wenn die Blockaden ein bisschen größer sind, ich habe eine Hypnose-Ausbildung, bin ein großer Freund von Hypnose-Sporthypnose und funktioniert auch blendend. Es geht, ich würde mal sagen, hat auch immer wieder was mit Meditation zu tun, aber dann erstmal so die Ruhe zu finden und so seine innere Stimme vielleicht und dann zu gucken, dass man da auch, ach, da stecken vielleicht auch Glaubenssätze drin oder auch die Einstellung ist irgendwie oder irgendwas, ne, kommt aus der Vergangenheit, ne, der Vater sagt immer, sei lieb und nett zu allen und dann ist der junge Boxer. Dann, da hakt es ein bisschen. Hatten wir schon. Und dann
sehr geil.
Macht es natürlich Sinn, auch da so auch vielleicht mit Hypnose oder sowas ranzugehen und dann vielleicht das auch mal umzukodieren und zu lernen, ja, okay, ich bin lieb und nett zu einem, aber im Ring, da darf ich auch mal richtig, richtig rausgehen und einen mal auf die Matte schicken und sowas.
Wahnsinn.
Genau. Und also Selbstgesprächsregulation finde ich als Einstieg auch mal wichtig. Also einfach, ne, vielleicht auch an die werte Hörerschaft, einfach mal die eigenen Selbstgespräche beobachten. Was passiert denn da eigentlich? Wie rede ich denn eigentlich mit mir? Und das kennen dann ich würde es mal sagen, mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis bin ich eher geneigt, dann, oh, ich habe eine Normorientierung, das klappt nicht, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen gemeiner zu mir selbst und beschimpf mich. Ach Mann, du Blöder, warum kriegst du das nicht hin und sowas?
Warum bist du so scheiße drauf gewesen und warum hast du so einen Kack-Wettkampf gemacht? Oh Alter, bist du bescheuert, hast du da die Verpflegung nicht genommen und so weiter.
Das waren jetzt Insights von Michael, wie er manchmal seine Selbstgespräche zu pflegen neigt. Und in einem Coaching-Prozess könnte man dann da hinkommen, die Selbstgespräche nämlich wie anders hinzubekommen, Michael?
Henning?
Positiv formulieren.
Positiv ich bin netter,
beziehungsweise blöder, nach außen schwer, gehen, mit jemand drüber sprechen, oder?
Ja. Ja. Was noch? Jetzt machen wir kurz hier mal Coaching-Praxis. Wie kann man so ein, wenn das Selbstgespräch eigentlich ist, oh Mann, ey, es kann doch nicht sein und jetzt habe ich schon wieder diese Verpflegungsstation verpasst und scheiße trainiert habe ich auch. Es kann doch nichts werden. Wie kann man denn da hinkommen in der Selbstgesprächsregulation? Okay. Ist ein Prozess. Eher dahin zu kommen, dass man eben nicht so fies mit sich ist.
Ja, ich würde dann sagen, ich weiß ja, dass jetzt bald wieder eine Verpflegungsstation kommt. Das halte ich jetzt einfach so auch durch. Da passe ich jetzt einfach ein bisschen auf mich auf. Also das meinte ich damit, eher einen positiven Gedanken da reinbringen.
Ja, natürlich dann in die Zukunft zu gucken. Ja, die nächste Verpflegungsstation kommt schon. Vielleicht kommt aber gar keine mehr. Was machst du denn dann?
Ja, wenn ich aber die dann brauche, ist es blöd. Aber dann würde ich einfach, wenn ich es verpasst habe, dann drehe ich einfach um und gehe diese 2 Meter zurück.
Zum Beispiel, super, ganz pragmatisch. Und vielleicht gibt es dann aber auch, wenn man Verpflegung unbedingt braucht, es macht total Sinn, dann wahrscheinlich sogar zurückzugehen, als sich dann zu zagen. Und ich dachte aber gerade auch nochmal eher so, Umgang mit Fehlern. Das ist ein Tool. Mhm. Der Umgang mit Fehlern.
Ja, das ist natürlich jetzt, wie ihr seht, wir sind ein bisschen sprachlos. Mir fällt der Moment ein, dass man sagt, ja, ich diese Selbstliebe doch zu sich selber doch aufrecht zu erhalten, zu sagen, okay, Fehler ist mir passiert, es ist vorbei, es ist ja die Vergangenheit, ich lebe in der Gegenwart und noch nicht mal, wie Henning vielleicht sagt, er geht ja in die Zukunft, sondern ich muss in dem Jetzt ja bleiben. Und dann würde ich sagen, ey, bleib mal ganz ruhig, ich bleib im Jetzt. Fehler kann immer passieren, es ist gar kein Thema. Du hast das ja auch schon mal, erinnert man sich in der Vergangenheit, schon mal im Training auch durchgestanden oder es ist gar nicht so schlimm oder anderen geht es auch so oder bleib bei dir, konzentrieren sich jetzt auf deinen Schritt, dass der nicht auch noch blöd wird oder konzentriere dich jetzt, dass du nicht noch einen Fahrfehler machst und auch noch hinfällst. Bleib jetzt bei dir, so würde ich es jetzt sagen.
Eben, genau. Und ich finde es ganz schön, du hast uns da so reingebracht. Konzentriere dich jetzt nicht auf den Fahrfehler. Ne? Das ne, könnte man in der Selbstgesprächsregulation auch wieder dahin umdrehen, so nach dem Motto, jetzt bleibe ich dabei, richtig konzentriert zu fahren und ne, gute Kurvenlagen, was auch immer und so. Und in jedem Fall das akzeptieren lernen. Ne? Selbstliebe ist dann so der zweite, dritte, vierte Schritt, der dahinter kommt. Ne? Total schönes Ziel. Aber vielleicht geht es erstmal darum, in einer Selbstfreundschaft zu sein und auch zu akzeptieren, ey, scheiße, ich habe gerade Fehler gemacht. Und ja, das können jetzt alle mal so ein bisschen in sich reinfühlen, wie es denn ist, wenn man sich selbst sagt und mit sich selbst kritisch umgeht und sich selbst beschimpft und sowas, ob in den Situationen nicht vielleicht sogar ein Fehler eher wahrscheinlich wird, weil man vielleicht gar nicht so sehr im Fokus ist auf das, was da jetzt kommen soll und was man da jetzt macht, sondern weil man sich eigentlich noch ärgert. Und Ärger ist immer ein Energieverlust. Ärger kann auch manchmal hilfreich sein, dass man, Mann, so eine Scheiße, und jetzt aber. Ne, sich so als kleinen Antreiber die Wut gönnt und so. Und ja, das ist verstehbar, ne?
Ja. Aber da habt ihr mal live gesehen, liebe Community, wie das so wirken kann und wie man letztendlich mit einem Coach daran arbeiten kann. Ich fand das jetzt ganz, ganz cool, dass wir das jetzt mal einfach mal so gemacht haben, an einem Beispiel, das jeder kennt, um sich in den Selbstgesprächen auch so zu regulieren, dass man nicht zu viel Energie in diese Geschichte reingibt. Und das ist, wie wir auch alle wissen, ein Üben. Das ist nicht, man fängt jetzt nicht einfach an und dann ist das so, sondern wir wissen alle, trainieren heißt dauerhaft das immer wieder in seinen Ablauf, seinen Tagesablauf oder seinen Wochenablauf, wie auch immer, mit zu integrieren, um vielleicht dann auch die Schublade zu bedienen, wie Henning sagt, wie du am Anfang gesagt hast, die knarrt und Henning sagt, die möchte ich aber auch nochmal ausziehen.
Ja, und ganz klar, mental, Training ist Prozess. Geht ja nicht so, jetzt habe ich sofort ein positives Selbstgespräch, jetzt mache ich alles anders. Das ist so ähnlich wie, ich laufe einfach schneller. Geht auch nicht.
Nein,
da brauchen wir auch Training und Übung und, ne, und dranbleiben und hat seine Wellenbewegung und Mentaltraining. Ne? Das ist auch Training, ganz klar. Aber Profisportler, die das genauso betrachten als Mentaltraining, die das dann auch so in ihren Plan reinschreiben. Die coachen dann alle 2 Wochen und dann steht da drin, das ist Mentaltraining. Und manchmal ist so, ey, läuft alles super. Dann geht man hin, ey, ist geil, dass alles super läuft. Und woher kommt es denn, dass alles super läuft? Und was kannst du dafür tun, dass es weiter so bleibt, dass alles super läuft? Das heißt, es geht auch nicht immer nur um Probleme. So, ja. Ne? Es geht aber dann aber auch diesen Zustand noch weiter zu stabilisieren und zu stärken und sowas. Und genau.
Ja,
vielleicht mal, ne, ich glaube, wir kommen demnächst zum Ende. So habe ich das Gefühl, ich hab ja Gefühl und so. wer Interesse hat an der Ausbildung, biete 20-minütige Infogespräche an. Ich glaube, die sind so unverbindlich, kann man einfach auf meiner Homepage buchen und vielleicht sind auch einige Fragen schon geklärt, aber wenn noch welche offen sind, subjektive, individuelle und so, bin ich gerne dazu bereit. Können wir gerne mal drüber schnacken. Kann mich auch als Coach buchen. Ein paar Plätzchen habe ich noch frei und habe aber auch ein super angeschlossenes Team, die auch mit mir zusammenarbeiten.
Und man muss ja sagen, ihr habt eine richtig gute Reputation. Also es ist ja nicht nur so, dass ihr jetzt, ich sag mal so ganz bewusst, ich nehme mich mal als so ein komischer Amateursportler, sondern ihr habt ja wirklich eine, ja, in der, sage ich mal, sehr namhafte Sportler und Sportlerinnen gehabt, die ihr betreut habt in der Vergangenheit. Du hattest schon mal gesagt, erste Liga. Ja. Der Christian ist sehr stark unterwegs im Deutschen Tennisbund. Da reden wir auch nicht nur über Kreisklassenspieler. Ich will damit sagen, dass ihr ja schon euch einen richtigen Namen in der Szene gemacht habt. Und ich glaube auch ein paar Triathleten, ich möchte nicht jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube schon Weltmeister auch auf Hawaii, die gecoacht worden sind. Ich sag das mal so.
Du wirst ja keinen Namen nennen, aber aktueller Weltmeister ist bei mir.
Ist gar nicht so lange her, gell?
Gar nicht so lang her, ne?
Ja, aktueller Weltmeister.
Ja. Und liebe Leute, da seht ihr also auch die Expertise, die Stefan hat und wie cool er einfach rüberkommt. Ja. Und das Schöne ist, aus meiner Sicht kann man sich mit Stefan auch mal so richtig anderer Meinung sein. Und auch mit Christian, das hat mir in der ja auch schön immer gut getan. Und wie gesagt, also die Ausbildung kann ich nur empfehlen. Und auch noch normal, ihr wisst, ich kriege dafür kein Geld und wir kriegen dafür kein Geld, ist alles ehrenamtlich. Aber wenn wir überzeugt sind, sagen wir das auch. Das ist unser Podcast. Wenn wir sagen, das ist scheiße, sagen wir das auch. Aber insofern sage ich einfach, man ist wirklich im Coaching, im Prozess. Und ich glaube, das ist wirklich einzigartig, dass es auch so wissenschaftlich fundiert ist, wie ihr jetzt auch festgestellt habt. Nach all den Zahlen und dem Würfel und den 16 Persönlichkeitstypen. Und ich glaube, dann haben wir nochmal eine Live-Geschichte gemacht. Selbstregulation, das kennt jeder, wenn man scheiße mit sich selber umgeht im Wettkampf, weil man einen Fehler gemacht hat oder weil man unzufrieden ist, nach Hause fährt und alles möchte man am liebsten zerkloppen, so ein scheiß Wettkampf und so, dass man vielleicht diesbezüglich auch ein bisschen mit sich behutsamer umgehen kann. Und das lernt man und das bedeutet aber aktives Training. Und ich glaube, kein Spitzensportler auf dieser Welt kann und wird ohne einen Mentaltrainer irgendwie auskommen. Und das ist schon implementiert im Training sozusagen. Nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige.
Vielen Dank für die angenehme Zusammenfassung.
Danke.
Ja,
bitte. Wir haben zu danken.
Nee, der Herr der Gefühle hat es ja angesprochen. Wir sind jetzt beim Ende. Ich glaube, die wesentlichen Punkte wurden genannt. Super. Ich fand es, auch wenn ihr draußen auf der Rolle sitzt oder beim Laufen seid, dann werdet ihr euch ab und zu mal fragen, was war das jetzt genau? Ihr habt jetzt genau 2 Möglichkeiten. Ihr könnt den Podcast immer wieder auf Dauerschleife stellen. Oder auch dieses Thema Stefan mal kontaktieren. Da gibt es dieses 20 Minuten. Lass uns mal reden. Also ihr habt alles selbst in der Hand. Ich freue mich darauf. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Danke Stefan, dass du hier warst.
Danke. Ich möchte auch noch mal anmerken, als datenorientierter Mensch, es war die längste Sendung, Henning. Mit einer Stunde, jetzt mittlerweile fast 35 Minuten, ist das neben unserem Triathlon-Querbeet-Stammtisch die längste Sendung gewesen.
Ist das jetzt gut oder schlecht? Oder steht eine Wertung drin, ne, Michael?
Eine positive, ja, weil sonst hätte ich nach 45 Minuten gesagt, so, ich muss jetzt auch los. Aber ich fand das mega geil, weil wir wollten einfach nicht auf die Zeit gucken. Das haben wir im Vorfeld auch gesagt. Und ich finde es mega geil, was da rausgekommen ist. Und ich glaube, unser sogenannter Gesprächsleitfaden, den wir mit den Gästen ja immer oder zu den Gästen immer schicken, haben wir völlig ad acta gelegt. Und das war gut so, Punkt.
Weil dann kann ich auch ruhig schlafen und kann auch ganz viele Haken setzen. Ich bin ja auch der S-Typ.
Genau.
Bin ich beruhigt.
Ja, in dem Sinne, Stefan.
Prima, hat mich total gefreut, auch dann Henning mal kennenzulernen, auch wenn wir jetzt gar nicht so viel im Austausch waren, sondern ein bisschen mehr mit Michael, aber hat mir total Spaß gemacht und vielleicht ergibt sich ja noch mal eine Möglichkeit. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen zu erzählen.
Genau. Cool. Vielen lieben Dank, super, du bist herzlich willkommen.
Liebe Community, schöne Woche und ja, bleibt gesund und guckt, was im Kopf alles los ist.
In dem Sinne, ciao.
Tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von Jedermann für Jedermann und jede Frau.